Schatz, hol die Kinder. Neue Folge Antenne Akihabara. Heute erfahren wir endlich, warum Julian Lukas angelogen hat, welche Isekai sich diese Season lohnen und welche Cute Girls noch Online-Content-Creation betreiben. Ich bin der Lukas oder der Tetz und wie immer mir zugeschaltet. Hallo Julian.
Hallo. Ach, die Sommer-Season.
Ja.
Oh, richtig Bock drauf. Also letzte Folge war schon geil, aber diese Folge wird auch richtig nice, glaube ich.
Ich glaube, es sind ein paar Highlights dabei. So, wenn wir gleich anfangen wollen, kann ich dir auch ein Romance-Anime empfehlen, den nur ich geschaut habe, den du ausgelassen hast. Ja. Wo ich mich so ein bisschen frage, was war da los, Julian?
War ich sehr interessiert, aber dann dachte ich, okay, magische Grenze von 27, soll ich die überschreiten?
Okay, ich sag kurz was zu The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arch Enemies. Das ist ein Short. Also, wir haben nur halblange Episoden. Ja, genau.
Okay, dann wird's auf jeden Fall angeguckt.
Und okay, Anime-Titel, wir wissen alle Bescheid, es geht um Magical Girl, was mit dem Evil Lieutenant in eine Beziehung eintritt, die nicht typisch ist für Magical Girl und Evil Lieutenant. Das, im Prinzip, das erklärt eigentlich schon den Plot. Wir haben den Lieutenant von der bösen Gruppe, die die Magical Girls bekämpfen, und wir haben das Magical Girl. Das Magical Girl ist halt so sehr cutes Girl, ein bisschen naiv, bisschen weltfremd, und er ist halt so sehr trocken, sehr ernst, genau, und eigentlich böse. Jetzt sind die beiden mehr oder weniger in der Beziehung. Ich glaube, beide sind noch nicht so richtig offiziell, zumindest nach dem aktuellen Stand. Aber er möchte sie halt einfach beschützen. Und sie findet, er ist halt einfach auch einer der wenigen Leute, die wirklich nett zu ihr sind. Was halt voll süß ist. Daraus entsteht dann natürlich ein bisschen Comedy, die sehr gut aussieht, dank Studio Bones.
Ach, sogar noch Bones-Produktion, okay.
Richtig. Und auch die Comedy funktioniert extrem gut. Spielt so ein bisschen mit Klischees. Wir sehen diese Katze, die so ein bisschen der Magical Girl Engel ist. Wir kennen alle so den QB-Type so ein bisschen. Und der ist halt total abusive. Er sitzt die ganze Zeit bei ihr zu Hause, guckt online schlüpfrige Videos und trinkt Bier. Ja, kriegt dann natürlich auch entsprechend den Zorn von dem Lieutenant irgendwann ab. Der Lieutenant hat zu Hause eben diese riesige Menge an Untertanen, die alle nicht so ganz wissen dürfen, dass er eigentlich so ein Fing fürs Magical Girl hat.
Okay, weil das wollte ich gleich noch fragen, ja.
Genau. Und da entsteht halt so ein bisschen eine sehr coole Dynamik. Und viele von den Sachen sind auch persistent. Also zum Beispiel, sie sieht, oh ey, Lieutenant, ich sehe, du hast da ein Loch in deinem Mantel. Lass mich das für dich stopfen. Und dann macht sie so eine Blume da rein. Und der Mantel, den bekommt sie dann zwischendrin auch geschenkt. Sie gibt sie ihm aber wieder zurück. Und dann trägt er immer diesen Mantel mit dieser Blume drin. Das ist voll schön und erinnert einen immer wieder daran. Genau. Wir haben jetzt auch angefangen, Side-Charaktere einzuführen. Zum Beispiel gibt's jetzt einen Kollegen von dem Lieutenant, der ihm helfen soll, das Magical Girl endgültig zu vernichten. Und er erzählt ihm halt sowas wie, hey, ich habe diesen Kuchen gekauft, aber der ist vergiftet. Lass ja die Finger davon. Und ja, dann sitzt er halt mit ihr bei so einem Date und isst halt diesen Kuchen. Und er steht so nebendran. Das Magical Girl bietet ihm so ein bisschen an und er so, nein, ich kann nicht. Also mega gut.
Was mich interessiert hätte, Lukas, wie oft kam oder kommt bis jetzt Bellatrix vor, weil sie von Kawazumi Ayako gesprochen wird?
Was meinst du?
Wie oft Bellatrix als Charakter vorkommt? Noch gar nicht, okay.
Achso, nee, das ist noch gar nicht.
Okay.
Also ja, mal schauen. Also, wir sind auch erst Episode 4 von 12. Es ist zwar ein Short-Anime, aber da kann ja doch noch einiges passieren. Wie gesagt, wir sagen super oft, ey, den Anime hätte ich lieber als Short-Anime gehabt. Und bei dem Anime liebe ich es, dass es ein Short-Anime ist.
Sehr gut.
Weil diese Witze tragen sich halt exakt über 10 Minuten und danach, wenn du fertig bist, denkst du dir so, oh, das war jetzt schon cute und auch so ein bisschen lustig, aber es ist nicht lang genug geblieben, damit du dir denkst, boah, ey, jetzt nochmal so ein Witz. Hätten sie sich auch sparen können. Und ich sag das bewusst so, Weil ich glaube, später kommen wir zu einem Titel, wo ich nochmal genau dasselbe sage, der aber kein Short-Anime ist.
Kann mir auch schon denken, welcher es ist. Aber genau, ich wollte einfach fragen, ob die voneinander wissen, ob das oder ob das geheim gehalten werden
Ja,
muss, weil es mich
wissen Sie.
vom Titel natürlich hat mich erinnert an hier den einen Sentai-Anime.
Ja, Love After World Domination.
Genau
Es
richtig.
ist. Es ist ein. Es sieht deutlich besser aus als Love After World Domination. Das kann man, glaube ich, unkritisch so sagen. Ich glaube, da wird jeder zustimmen. Auch, na, vielleicht sind diese Pastelltöne nicht so unbedingt jedermanns Sache. Es ist weniger Comedy, mehr Romance. Ah, stimmt eigentlich nicht. Es hält sich so ein bisschen die Waage. Aber es ist weniger so dieses von Love After World Domination, wo es sehr episodisch ist, wo es nicht so episodisch ist, sondern eher so seriell, wo dann passiert noch das und das und alles hat Einfluss aufeinander. Nee, es ist eher etwas episodischer. Ist fast so ein bisschen Sketch-Comedy im Vergleich.
Okay, gut. Ja, also ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall, gerade weil auch, weil es nur 10-Minuten-Shorts und so weiter jetzt
Große
dann geben
Empfehlung
und
auf jeden
aufholen.
Fall.
Das war hoch auf meiner Liste. Die anderen habe ich halt wegen anderen Gründen, weil es irgendwie so vielleicht thematisch besser passt. Aber ich habe auch dann coole Sachen gehört. Und ich habe dann auch gesagt, okay, es könnte so ein Titel sein. Ich wusste auch nicht, dass du ihn gesehen hattest. Aber den ich, nachdem ich Sachen droppe, so stattdessen nehme. Aber dann auch
Ja.
Short-Anime, das ist ja dann einfach
Also ganz
locked
ehrlich,
in.
der lohnt sich total.
Da freue ich mich doch schon mal.
Gerade im Vergleich zu manch anderen, die wir letzte Woche besprochen haben, wo du noch dran festhältst, wo ich dann auch denke, mal schauen.
Gut.
So, kommen wir noch ein bisschen zu Fantasy mit Vistoria, Wand and Sword.
Ja, also ich habe ein bisschen wenig Action-Anime diese Season. Und das sollte einer der besseren gewesen sein. Gerade auch, weil ich letzte Season hatte ich auch, letzte Folge, so ein Action-Anime, der auch eher so mäßig vom Aussehen war. Da habe ich gesagt, okay, gebe ich ihn mir. Du hast ihn ja auch angeguckt.
Ich habe das beschrieben gehört als eine Mischung aus Kaiju Number 8 und wie heißt der nochmal mit dem Bling-Bling-Bang-Intro? Masche,
Mit
genau.
dem Bling Bang Bang Intro.
Du wusstest doch, was ich meine.
Bei Bang aber erst.
So eine Mischung aus den beiden, weil unsere Hauptfigur hat auch keine magische Fähigkeit an der magischen Schule und er möchte auch zu der Besten in diesem Bereich aufsteigen, die seine Kindheitsfreundin ist und sie wartet so ein bisschen auf ihn. So eine Mischung dahingehend. Marshall habe ich leider nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. Aber gerade diese Story mit, ich möchte zu ihr aufschließen, funktioniert hier irgendwie besser. Und das nach irgendwie drei Episoden zu sagen, ist vielleicht mutig, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist halt einfach so.
Ja, und da musst du natürlich auch noch sagen, das spreche ich gerade für Kaiju Number 8, wenn jetzt
Kaiju, ja.
auch Vistoria Wand and Sword jetzt auch nicht gerade so mega krass neu und
Nee, ist es
interessant
auch
ist.
nicht.
Das ist auch
Ist es
recht
auch nicht.
fade.
Aber gerade zum Beispiel die Beziehung zwischen den beiden ist deutlich besser eingeführt als
Oh ja.
zwischen Kafka und.
Ja, egal. Wir wissen, wer es ist, ja.
Ja. Aber ja, ich finde, es ist halt so diese klassische. Es ist so ein bisschen Harry Potter trifft Isekai von der Welt her. Was, glaube ich, auch nicht so untypisch ist, gerade wenn man auch Light Novels noch mit hinzunimmt, die nicht so zwangsweise Isekai sind.
Ja.
Und ja, also das ist generisch. Dann diese Rise to the Top-Plot ist generisch. Dieses, ich bin hier, aber eigentlich mit Mismatch-Fähigkeiten und ich zeige allen, wie krass ich trotzdem sein kann, ist auch super generisch. Aber wie du
Lukas,
schon sagst,
Lukas,
wir haben recht wenig Action.
darf ich dir kurz einfach nur erwähnen von der Original Light Novel, was derjenige auch geschrieben hat? Dann fällt, glaube ich, so
Ja.
alles so. Danmachi. Man schaut erste Episode, man hat einen Dungeon-Turm in der Mitte. Unser Hauptcharakter strebt einer Frau hinterher, will stärker werden, um an ihrer Seite zu stehen. Wir haben theoretisch den Minotaurus-Fight in Episode 1. Da kann man auf jeden Fall sehr viele Parallelen finden. Plus
Okay.
dann einfach noch Harry Potter mit reingemischt.
Ich bin gerade auf der Seite von dem Autor. Der hat ja literally nur Danmachi geschrieben.
Ja, ist halt beliebt. Also, wenn er
Ich
halt viel Geld damit verdient, finde ich es auch vollkommen okay.
meine, you do you, so. Nee, aber ich glaube, das ist auch jemand, der gerade dieses Genre vielleicht eher verstanden hat und nicht so 0815 abliefern will. Entsprechend, ich habe da Bock drauf. Es ist jetzt nicht das, wo ich mich jede Woche drauf freue, aber ganz ehrlich, du hast schon gesagt, wir haben ein bisschen wenig Action dieses Season, also warum nicht? So.
Ja, und darum habe ich auch erst davon gehört, als es hieß, die erste Episode ist so gut animiert und es gibt halt richtig geile, natürlich Animations-Action-Cuts, aber auch so zwischendrin so flüssige Charakter-Animations-Cuts, wo irgendwie
Ja,
so die Arme wedelt, nachgezogen.
ohne die Animation wäre es ehrlich gesagt auch nicht was es wert wäre, glaube
Ja,
ich.
also das mit einziger Schwertkämpfer in Welt voller Magie ist halt generisch as fuck.
Ja.
Das kurz gedroppte mit dem Himmel und Schicksalstag, Himmelsschaden,
Ja,
Prophezeiung ist ein bisschen interessanter.
auch dieses, ich gehe die ganze Zeit Dungeon crawlen, ist eigentlich
Ja,
auch
oder dass er kein
super
Selbstvertrauen hat,
generisch.
obwohl er halt so mega stark ist. Oh,
Ja,
Leute.
dass er eine Mentorfigur hat, die ihn
Dann
da
der
unterstützt, aber ihm andauernd
Snape-Charakter.
sagt, hey, das ist genau der Snape-Charakter.
Aber das finde ich.
Sein Foil in der Klasse, der dann, oh, du kannst nicht mal eine kleine Flamme machen, schau mal, was ich hier für Feuer produzieren kann. Ah, das ist alles so
Oh, ich
generisch.
finde es auch so unnötig, dass wir halt einfach hier mit der einen Orangehaarenden, dass die einen Crush auf ihn hat. Und wir wissen ja, es gibt
Ja.
zwei Arten von Mädchen. Lukas, hast du hoffentlich gelernt.
Aber man muss auch dazu sagen, es gibt literally eine Katze als Sidekick.
Ja.
Was auch, also wenn ich jetzt noch mal sag, was ist generisch, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine so.
Ja, zwei Punkte gibt es jetzt noch zu sagen. Anscheinend, Magiefestival kommt als nächstes und hat sich so angehört wie ein Tournament-Arc, was geil werden könnte.
Ja.
Aber es wurde ja eine Woche verschoben, aber nicht wegen Olympia.
Das hört man nun gerne.
Da hoffe ich mal nicht, gerade weil es doch ganz gut aussah für die paar Cuts, dass jetzt nicht Produktionsprobleme und da dann wie am Schluss letzten 2 Wochen. Okay, nochmal verschoben und dann irgendwann in 3 Monaten erst die letzten 2 Folgen kriegen oder so.
Nee, darauf hätte ich keine Lust. Das würde ich auch nicht mitmachen, solange ich würde es dann zwischendrin droppen.
Ja.
Sorry. So gut ist es dann doch nicht.
Ja.
Dann haben wir als nächstes, beziehungsweise dann hast du als nächstes noch zwei Titel, die ich nicht gesehen habe.
Ja. Du hattest letzte Folge angesprochen, dass
Ja.
Highschool-Romcom-Dinger nicht so dein Zins.
Ja. Das ist eine Highschool-Romcom.
Ja, ich sag mal eher Romance mit ein bisschen Drama. Also ist vielleicht auch mal ein bisschen lustig, aber eher nicht unbedingt Comedy. Auch wenn es, glaube ich, als Romcom bezeichnen wird, das ist immer ein bisschen schwierig. Es geht um Love is Indivisible. Ist Indivisible oder Indivisible?
Indivisible.
Bei Twins. Gut, habe ich mir gedacht, ist halt. Die typische Highschool-Romcom, damals natürlich noch gedacht, wie du dir das genauso vorstellst, Lukas, mit halt dem Gimmick, dass es Twins sind. Und dadurch, dass wir auch schon Quintuplets hatten, dachte man sich, okay, was soll ich jetzt heutzutage noch mit Twins haben? Also, das ist ja mal ganz schön lame. Ich hab's auch erst noch nicht angefangen. Und dann hab ich mal kurz irgendwas gehört, dass es nicht schlecht sein soll. Also, das ist gerade auch ein paar interessante Sachen in der ersten Episode, was ich da so gehört habe. Dann habe ich reingeguckt. Ich würde es dir trotzdem nicht empfehlen. Es hat halt schon auf jeden Fall das, was man sich drunter vorstellt. Für mich hat es aber ein paar Aspekte, die es auf jeden Fall noch wert machen, wo ich auch froh bin, es angefangen zu haben. Worum es geht. Also, unser Hauptcharakter June ist halt, oder irgendwann in der Kindheit oder sowas, sind Zwillinge, Zwillingspärchen, mit halt einer Eltern natürlich, nebendran gezogen und seitdem sind halt Kindheitsfreunde. Es gibt halt dann einmal Rumi und Naori, das sind die beiden Zwillinge. Naori ist halt so ein bisschen recht intelligent, auch leicht arrogant deswegen und selbstsicher. Was dann auch dazu, oder was sie auch eher so ein bisschen zur Einzelgängerin macht, hat auch so ein bisschen vulgäre Seite an sich. Rumi hingegen ist eher sportlich, darum auch recht umgänglich mit anderen Leuten, hat aber auch so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex. Und June ist eher so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge wie Naori. Das heißt, er ist auch recht intelligent. Es gibt so eine Szene am Anfang der ersten Episode, wo sie irgendwie so, sag ich mal, zwischen 8 und 12 sind, gucken sich Ultraschallbilder von den beiden an, reden darüber, was halt zweieiig ist und Nabelschnur. Naori macht da auch schon ein paar vulgäre Anspielungen deswegen, aber die beiden können sich so unterhalten, so kennen vielleicht schon ein paar Fachbegriffe und Rumi ist dann immer so ein bisschen außen vor. Aber man kann sich ja schon ein bisschen so vorstellen, okay, Kind als Freund, beide verlieben sich so ein bisschen in ihn. Erste Episode, finde ich einen ganz netten Kniff, ist auch aus zwei Perspektiven. Erste Hälfte aus Rumis Perspektive, in der zweiten Hälfte aus Nauris Perspektive. Und es geht halt darum, dass Rumi weiß, dass Nauri in Jun ein bisschen verliebt ist und sie auch merkt, dass die halt einfach Themen und so weiter haben, sie halt alles besser. Aber weil sie auch in verliebt ist, macht sie den ersten Schritt und fragt ihn auch so bisschen weird mit hier, wir sind jetzt schon Teenager, wir könnten bald mal Beziehungen haben, wollen wir vielleicht zusammen eine anfangen, weil ich dir mehr vertraue, so als Vorwand. Und dann daten die halt eine Zeit lang und anscheinend so auch ganz erfolgreich, ganz nett. Aber ich habe ja schon gesagt, Minderwertigkeitskomplex. Rumi fühlt sich dann auch schuldig, weil sie auch so ein bisschen weiß, wenn man Nauri mit Jun interagiert, irgendwie verstehen sie sich besser. Und das ist halt einfach das, was richtig dumm ist. Und zwar dann, nach irgendwie ein paar Monaten, sagt dann Rumi zu Jun an der gleichen Stelle, wo sie ihn damals gefragt hat, ob sie zusammen sein wollen, hier, ich will mich von dir trennen. Er ist auch so voll entgeistert, so was, hä, läuft's nicht gut? So, nee, ich lieb dich noch und so weiter, ich fühle mich aber schuldig. Ich habe aber eine Bitte. Und dann will sie halt, dass Jun mit Nauri zusammenkommt. Der Schwester.
Ja.
Also Jun würde ich mir auch erstmal denken, so, what the fuck, was ist denn gerade los? Wieso willst du, dass ich deine Schwester date? Und du liebst mich trotzdem noch? Bisschen weird? Hä? Weiß auch nicht so, was er machen soll. Kommt dann halt zustande. Und da geht es halt jetzt darum, also gerade im Moment, Nauri und Jun daten gerade nach so drei Episoden, aber sie hat es jetzt auch schon so ein bisschen erfahren, was da abging. Und Jun ist eigentlich noch in Rumi natürlich verliebt, weil das erfahren wir in der neuesten Episode, dass natürlich Nauri war eher auch in sie verliebt, aber nachdem die jetzt beiden zusammen waren, liebt jetzt eigentlich Jun Rumi. Und das ist natürlich alles ein bisschen komisch. Weshalb ich es aber auch weiter gucke und eigentlich ganz gut finde, ist nämlich so ein bisschen Charaktere. Erstmal auch Darstellung der Teenager finde ich ein bisschen, sag ich mal, weiter als die meisten Romcoms. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie in der neuesten Episode eine Unterhaltung zwischen zwei der Mädels. Hier stimmt es auch, dass Jungs nur noch das eine im Kopf haben, wenn man mit ihnen also dann halt schläft oder Sex hat, weil die eine jetzt sagt, dass sie mit ihrem Freund ein bisschen Sex gehabt hat und jetzt will er irgendwie noch mit ihr schlafen. Und dann geht es auch darum mit, okay, ob jetzt Nauri vielleicht mit Jun und dann hat Rumi keine Chance, bla bla bla. Das heißt, auch mal darüber ein bisschen geredet wird. Aber weshalb ich es ganz geil finde. Ich muss auch sagen, wenn es darum geht, ob Rumi oder Nauri, ich kann null verstehen, wieso man für Rumi sein sollte. Erstmal, weil sie halt so zurückhaltend ist und halt diesen richtig dummen Move gemacht hat. Aber Nauri, ich habe ja schon gesagt, sie ist ein bisschen Otaku. Holy fuck. Die ist eine Referenz- bzw. Popkultur-Referenzmaschine. Also kann man wirklich so in RPM rechnen. Referenzen pro Minute. Was da alles erwähnt wurde, Lukas. Herr der Ringe. The Shining. Wegen der Zwillingsreferenz. Macht, bzw. halt Force, wurde gesagt. Literaturmäßig, Herr der Fliegen, hat sie als irgendwie Achtjährige so ein Retort zu irgendeiner anderen Kleinen gegeben. Marx, Graf von Monte Cristo, glaube ich auch. Manga, so Berserk hat es auch erwähnt. Aber ich finde es halt so geil, wie viel westliches Zeug da drin vorkam. Zum Beispiel beleidigt sie, oder nicht beleidigt, sondern halt schimpft ihren Vater so ein bisschen, oh du verdammter Trekkie. Es wird über Nolan geredet, nachdem sie im Kino waren, Rotten Tomatoes und Sharknado. Man sieht sogar einen Sternzerstörer. Und, Achtung, das ist der zweite Anime dieses Season. Einer von zweien, in dem eine der die Hauptcharaktere als Marty McFly und Doc von Zurück in die Zukunft in den Outfits waren.
Okay.
Zum zweiten komme ich noch. Aber was dich erfreuen würde, es gab diesen Dialog. Wow, der ist ja voll wie Inception. Wie viele Jahre früher kam der raus? 4 Jahre. Kon Satoshis Händchen dafür Stimmung einzufangen ist unvergleichlich. Zwischendrin was? Hast du das Buch da, das wollte ich noch lesen? Nee, okay, dann lese ich noch mal Paprika. Ja, und das ist halt echt viel. So. Dass es teilweise auch vielleicht ein bisschen nervig ist, aber das kennst du vielleicht auch aus deinem Umfeld. Manche Leute haben halt nichts anderes, als Referenzen zu geben. Ja, aber Rumi ist halt einfach, die ist halt auch so geil. Ich finde sie halt so super, weil, wie gesagt, sie macht halt, sie haben auch diesen Kumpel mit, den sie den Professor nennen, also den Sensei, der halt auch nur der fette Otaku ist, der ihr anscheinend mal auch so gefragt, ob die zusammen sein wollen. Aber halt, Naori ist halt so geil von sich überzeugt. Diesen Satz habe ich mir rausgeschrieben, weil der einfach, oh, den werde ich irgendwann mal verwenden. Die Bewunderung und der Neid des Pöbels sind mein Lebenselixier. Und es beschreibt sie einfach so gut. Plus dann zum Beispiel, als sie im Aquarium so ein Date hatten, hat sie auch immer so sexuelle Wortspielchen mit den Seetieren gemacht oder sowas, wo sie halt irgendwie, keine Ahnung, mit halt den japanischen Worten irgendwie für Penis oder Vagina oder sowas da ein paar Sachen gemacht hat. Als auch, sie hat auch immer Seitenstiche. Also sie ist halt, oh, sie ist richtig toll. Also sie gefällt mir richtig gut, aber ist halt auch jetzt so ein bisschen pisst, weil sie so merkt, so ja, okay, du liebst mich halt nicht. Und das muss ich mir halt einfach nicht geben. Ja. Ich muss halt leider sagen, das Charakterdrama ist halt Melodrama, ist eher so meh. Nauri als Charakter ist halt für mich ein Highlight. Es kommt wahrscheinlich noch eine Blondine dazu, die irgendwie da mit reinspielen wird, weiß ich jetzt nicht. Jun finde ich zumindest ganz interessant, dass der halt auch sich mit seinem Kumpel drüber unterhält, wie seine Gedankenwelt ist und dass er halt noch in Rumi verliebt ist und so weiter. Aber er auch weiß irgendwie, Nauri ist halt auf einer Wellenlänge, aber eigentlich ist es mega dumm, was er gerade macht. Darum, ich war positiv überrascht, aber die würde ich nicht empfehlen.
Okay.
Ja. Also ich mache wirklich die ganze Folge lang den Leonardo DiCaprio. Oh, hier ist es, hier ist es. Mit Fingerzeig.
Okay, dann, was steht als nächstes auf unserer Liste?
Der zweite Anime diese Season, wo die Hauptcharaktere sich verkleidet haben wie Marty McFly und der Doc.
Oh, das ist ja richtig gut zusammengefasst.
Ja.
Es wundert mich ein bisschen, dass du ein Boys Love Anime schaust.
Ja, ich habe einfach mal so geguckt, okay, Romance-mäßig, dann gehe ich mir halt alle Arten von Romance diese Season, als auch. Das fand ich halt ganz interessant, weil das Ganze spielt auch so ein bisschen im Filmclub. Also auch wieder Highschool natürlich, aber halt Film-AG. Worum es grob geht, also hast du schon gesagt, Boys Love Anime ist nur eine Jungsschule, also keine Frauen. Und die beiden Hauptcharaktere, die man visuell sieht, sind zusammen eingeteilt worden in ihrer, wie nennt sie es, wenn man im Wohnheim, im Raum sind dann Roommates und recht am Anfang sagt unser Blonder Hisashi hier, nur dass du es weißt, ich bin schwul, ist es für dich okay und so weiter? Und also ja, ist okay.
Der andere Jokes on you, darauf stehe ich.
Nicht ganz. Und dann, weshalb auch immer, dass die sich sicher sein können, sagt halt Mao, der andere, so hier, wir können ja so drei Regeln festlegen, ich bin im Filmclub, darum filmen wir das. Und die drei Regeln, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, weil die auch dann egal sind nach einer Folge, ist, okay, ich fass dich nicht oder ich werde nicht körperlich mit dir oder sowas. Ich weiß nicht, ob was auch nicht, ich verlieb mich nicht oder sowas. Und das dritte war halt, wenn wir uns einen runterholen wollen, sagen wir uns vorher Bescheid, dass wir in Ruhe gelassen werden. Ja, und dann nach der ersten Episode, weil dann irgendwie die Film-AG, der Regisseur von denen sagt so, hier, wir machen was, und zwar ein Boys Love-Film. Und dein Roommate-Kumpel, den sehe ich deine Hauptrolle, wie sieht's denn aus? Und der Mao so, oh fuck, ich kann dir jetzt nicht verraten, dass er schwul ist, und es wäre irgendwie weird, wenn ich jetzt hingehen würde, hier, du bist doch schwul, du kannst doch den schwulen Typen spielen. Aber der erfährt es dann, weil die sich dann irgendwie anders unterhalten, macht es dann und dann irgendwie Mao am Schluss der ersten Episode merkt er so, oh, okay, eigentlich bin ich gerade ein bisschen neidisch und oh, ich glaube, ich habe mich in ihn verliebt. Und Hisashi hat anscheinend währenddessen Freund. Wir erfahren auch schnell Backstory, weil er macht dann auch Schluss, wird geschlagen, weil es war anscheinend, als er minderjährig war, ist er mit seinem Lehrer zusammengekommen. Auch vorher ist er auf die Straße gekommen, weil als seine Eltern neu geheiratet haben, seine Stiefschwester ist dann auch ein bisschen mal körperlich geworden, dann wurde es gesagt, so hier, was machst du mit deiner Stiefschwester? Geh aus dem Haus oder sowas. Das heißt, typische, also sowas auch wie bei einem Bananafisch, der blonde, gut aussehende Schwule, der hat irgendwie so eine schreckliche Kindheit. Ja, aber ich muss halt sagen, ist halt jetzt Boys Love typisch alles. Die haben es nicht so ganz mit Einverständnis und Consent. Es wird unironisch in Kappadon verwendet. Und es wird auch recht körperlich. Das heißt, nachdem die ja auch in den ersten drei Episoden zusammen sind, haben die auch dann mehrmals Sex. Das heißt, dass die ja auch dann wirklich zusammen Sex haben und nicht einfach nur irgendwie angedeutet wird oder sowas. Und das Interessantere ist vielleicht jetzt, hat man in den neuesten Episoden gemerkt, dass es nicht nur um das Pärchen geht, sondern auch wird noch mindestens eins, ich glaube, ich habe es so verstanden, auch noch vielleicht ein drittes Pärchen vorkommen. Und zumindest das zweite gefällt mir auf jeden Fall viel besser als das erste. Genau. Aber wer sich irgendwie so ein Boys Love vorstellt, fand ich jetzt zum Beispiel letzte Season mit Virgin einfach besser. Das hat mir besser gefallen. Ja. Würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Okay.
Gut.
Dann sprechen wir über Pseudo-Harem. Das ist das, wo ich gemeint habe, wäre vielleicht besser als Short-Anime gewesen. Weil ich muss sagen, ich habe die erste Folge geschaut und das Gimmick ist direkt langweilig geworden. Es tut mir voll leid, weil ich mag es eigentlich total. Aber um was geht's? Es geht um ja, ein Mädchen, was der Theater AG beitritt. Der Senpai, den sie da trifft, in den verliebt sie sich. Und er möchte halt aber ein Harem haben, deswegen spielt sie die ganzen Rollen, also Tsundere, Kudere, die
Kleine
ganzen Sachen, die ihr so
Teufelchen,
kennt. Genau, also
Onii-chan,
alles, was sie so
Imoto-chan.
kennt, ja. All das spielt sie, die One-chan und was weiß ich was nicht noch alles. Und ich muss sagen, es ist schon eigentlich ein cooles Konzept, aber das läuft sich halt innerhalb von der ersten Episode schon tot. Und ich weiß nicht, ob die da irgendwie noch einen Nebencharakter früher hätten reinbringen müssen oder was weiß ich was. Aber es funktioniert für mich einfach nicht. Da spielt natürlich auch so ein bisschen noch mit rein, was ich letzte Woche gesagt habe, dass das auch einfach nicht mehr meine Zielgruppe ist. Dass ich nicht mehr mit diesen Highschool-Romance-Dingern so gut vibe. Und ja, ich glaube, als Short-Anime wäre das sogar tatsächlich was gewesen, was man sich hätte anschauen können. Aber als 20-Minuten-Episoden finde ich, der Witz trägt sich nicht so lang.
Also da zeigt es auch wieder, dass die Season für mich ist. Also ich habe eben auch schon den Filmclub erwähnt. Oshinoko, letztes Mal habe ich auch schon erwähnt. Schauspiel finde ich mega gut. Auch wenn es eher so ein bisschen nur Setting ist, aber hier auch wieder Schauspiel mit rein.
Ja, aber so, also eigentlich nicht, Julian.
Ja, aber für mich funktioniert auch ganz gut deswegen. Stimmt natürlich, was du gesagt hast, kann ich jetzt auch so sagen. Das Original ist nämlich so, pro Kapitel sind halt immer 4 Seiten veröffentlicht worden, so wöchentlich. Da kann man, glaube ich, dann sehen, okay, guck mal kurz die Skizze ein bisschen an und dann war's das. Und hier wird natürlich viel zusammengepackt. Dass es dann halt 12 Episoden mit 24 Minuten werden, ist halt, damit man komplett alles hat. Weil es sind dann, glaube ich, 156 Kapitel mit halt 4 Seiten. So, ich sag mal, 4 bis 6 Seiten pro Kapitel. Ist halt kürzer und ist halt einfach nur von Skit zu Skit zu Skit. Ich fand auch die ersten auf jeden Fall ein bisschen schlechter. Also gerade die letzte Episode würde ich als auch als beste bezeichnen, aber gerade wenn du die ersten. Oder ich würde jetzt nicht empfehlen, weiterzugucken. Ich glaube, du hast, glaube ich, schon für dich ganz gut gefunden. Und ja, das Highlight ist dann halt auch natürlich Hayame, also Hayami Saori, die als Voice-Actorin das ganz sympathisch macht mit allen Charakteren. Cool-chan, Tsundere-chan und so weiter. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Hätte auch ein bisschen mehr Animation vertragen können, als es ja anscheinend auch
Oh
von
ja, auf
Bilibili
jeden Fall.
gesponsert worden. Das ist halt auch wieder so eine, die halt ein bisschen getragen wird durchs Voice-Acting, was es halt noch mitbringen kann. Aber der Rest ist halt eher so, ja. Kann man veröffentlichen.
Ist ein Schritt über, ja, eigentlich nur Manga-Panels gezeichnet.
Ja, das heißt, fand ich ein bisschen schade, als ich es dann gesehen habe, weil das war oder ist halt einfach ein sympathisches Konzept. Und wenn du ja auch denkst, sowas einmal die Woche 4 bis 6 Seiten lesen, dafür wird es ja für dich bestimmt klappen.
Ja, wie gesagt, als Short hätte es wahrscheinlich auch geklappt. Nur nicht in dem Format, weil, wie gesagt, der Witz ist zu schnell tot.
Aber so, für mich klappt's, mir gefällt's und ich freue mich dann, dass es zumindest, weil das ist auch schon ein bisschen länger her gewesen, man hat eigentlich nicht gedacht, dass es nochmal adaptiert wird oder so. Darum hat mich zumindest ganz gut gefreut und dafür funktioniert es ganz gut.
Gut, kommen wir zu Alia, sometimes I have feelings in Russian, was
Oh, da kommt schon der
so,
Ausstoß.
ja, das ist, nee, also da kommt noch mal so ein bisschen zu tragen, das ist nicht mehr meine Welt.
Ah, bist du
Also
alt, Lukas?
ich weiß nicht, ja, gut, ich war nie so wirklich der Romance-Schauer, ich glaube, das kann man auch über die letzten paar, ja, Jahre beobachten. Aber ich habe es jetzt halt für mich akzeptiert und deswegen fliegen so Sachen halt auch einfach raus. Also ich kann voll verstehen, dass man das voll cute findet und so Und dass auch ein gewisser Humor dabei entsteht, dass man sich denkt, haha, sie sagt ihre Gefühle und denkt, er versteht's nicht, aber er versteht's. Aber ich finde das uninteressant.
Lustigerweise ist es auch für mich ein bisschen Überraschung gewesen, weil als damals auch so ein bisschen die Manga-Adaption kam und so weiter, haben es viele nett gefunden, aber ich habe mal kurz so ein bisschen reingeblättert und so weiter und dachte so, ja, irgendwie, das ist halt die typische Rom-Com, wie du sagst, und da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Also das war für mich dann schon wieder ein bisschen leicht zu generisch, jetzt halt das Gimmick mit dem halt Feelings in Russian und so weiter. Da hatte ich jetzt auch so gut beim ersten Visual auch nicht viel erwartet und dann gucke ich es mir halt ein bisschen an. Und deswegen war ich halt echt überrascht, dass es ist von dieser Art Highschool Romcom auf jeden Fall einer der besseren Vertreter. Ich würde es halt so ein bisschen mit reinnehmen. Es geht so schon in eine Richtung, die für mich, hört sich vielleicht so dumm an, aber so diese Bunny Girl Senpai Unterkategorie von diesen Romcoms, du weißt, was ich meine mit hier. Wir haben den schnippischen Hauptcharakter, der gut bisschen Banter hat, mit der Female Lead, die auch ganz gut, recht intelligent irgendwie Sachen zurückgeben kann und sowas. Und in die Richtung geht's. Aber für mich hat's auf jeden Fall noch ein paar Highlights und zumindest Episode 4 jetzt hat mich auch überrascht in ein paar Aspekten, wo ich dachte, wo ich schon ein bisschen abgeschlossen habe, okay, das interessiert mich nicht so viel, aber das hat mich auch noch mal überrascht. War ich dann noch mal so, okay, ist besser als gedacht. Aber ich kann auch hundertprozentig verstehen, weil ich glaube, so ein paar Sachen, die vielleicht Highlights waren, sind da für mich auch eher so, weiß ich nicht, brauche ich glaube ich nicht, oder ist halt so Klischee, Anime-typisch, kann ich dann auch verstehen. Worum es grob geht, ist halt eine typische Anime-Romcom. Unser Hauptcharakter oder einsame Hauptcharaktere Alia ist ein Hafu, also halb Russin, und kann halt hin und wieder mal ein bisschen russische Sätze raushauen. Unser Hauptcharakter Masa, also Kusekun, sage ich jetzt einfach mal, Kusekun kann Russisch aus der Kindheit und kann sie dann halt verstehen, wenn sie mal so Sachen sagt. Er ist so ein bisschen leicht Faulenzer, aber eigentlich auch kompetent. Und sie ist so ein bisschen, hat halt den Ruf als Alleingängerin, darum auch so unnahbar und Prinzessin. Aber die beiden haben sich irgendwie angefreundet. Das haben wir auch schon zumindest in jetzt den ersten 4 Episoden mitbekommen, wie es passiert ist. Und dann gibt es halt noch ein paar andere Charaktere, die aus dem Schülerrat sind, weil Alia ist auch im Schülerrat. Und dann gibt es halt Charaktersituationen und natürlich dann so ein bisschen entwickelt sich Romance natürlich zwischen Kuse und Alia. Genau, das erste so grob, hat man wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört, mit halt dann natürlich dem Gimmick, dass sie Russisch spricht. Ja, aber gab's für dich denn was Gutes zumindest, Lukas? Irgendwas, was dir gefallen hat?
Ich weiß nicht, ich mag die Character Designs eigentlich ganz gerne. Ja, ich finde auch diese
Wie viele Episoden hast du überhaupt geguckt? Das ist vielleicht auch mal eine gute Frage.
zwei Stück. Also ich habe wirklich nicht so viel gesehen. Ich muss gerade noch mal schauen, weil ich fand auch die Supporting Character eigentlich soweit ganz okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass sie halt auch die Kindheitsfreundin ist, aber das ist oft, ist es wahrscheinlich nicht. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel am Kochen. Nee, aber keine Ahnung. Ich habe halt zwei Episoden gesehen und dachte so, das ist alles, fühlt sich alles irgendwie nicht so gut an. Das, die Witze in Anführungszeichen landen nicht so richtig. Ja, nee, brauche ich nicht mehr weitergucken. Ist okay.
Bei mir war halt dann gerade nach den letzten Episoden, da ich schon merke, okay, und hinter den Charakteren, die sind schon ein bisschen komplexer. Das heißt, da sind auf jeden Fall auch gerade, wenn es um negative Dinge geht, zum Beispiel, wir haben jetzt Yuki als Charakter, die ja so ein bisschen als Comedy-Gag-Charakter genutzt wird, aber wir kriegen auch schon ein bisschen mit Vergangenheit, dass sie halt sehr lange bettlägerig war und dass irgendwie auch was mal bei einer Wahl passiert ist. Alia haben wir auf jeden Fall in Episode 3, als sie in Russland war, mitbekommen, was so ein bisschen ihr Problem ist und so weiter. Und das fand ich zumindest interessant, gerade auch bei den Nebencharakteren, dass da so viel dabei war. Das hatte ich erstmal so nicht erwartet. Plus für mich auf jeden Fall, also auch wenn Kana diese Season ist, Best Girl of the Season ist halt einfach Yuki. Ich finde sie einfach absolut großartig, Best Emoto. Also sie ist wirklich absolutes Best Girl dieser Season. Du fandst vielleicht ganz nett, weil sie hat ja auch schon ein paar Witze auf jeden Fall in der zweiten Episode gebracht. Oder? Ich glaube, das
Ja,
war ja das mit.
kann schon sein.
Okay. Ja, also da gefallen mir erstmal
Wie
so.
gesagt, davon ist nicht wirklich viel committed to memory. Das ist einfach.
Okay, gut,
Ich
nee, aber.
meine, ich hab mich entschieden, nee, gucke ich nicht weiter. Und das war dann
Ja,
ziemlich
also
schnell
ich
auch
finde es
wieder
halt super,
raus.
dass sie ist halt die kleine Schwester, aber in der Schule gibt es sie sicher einfach als ihre Kindheitsfreundin, plus halt dass sie ja sich so als kompetent, bisschen Ujosama in der Schule gibt, aber zu Hause halt der vollkommene Otaku ist. Und dann auch so ein bisschen, dass nachdem irgendwie es um Beinfetisch-Chatverlauf geht, dass es anscheinend sie war, plus dann sie ja mit dem Otaku-Winzest-Ding, oh ja, die sind irgendwie Inzest nur gut, wenn sie blutsverwandt sind. Also sie ist komplett richtig geiles Chaos. Also gefällt mir richtig gut so als Unruhestifterin, auch dann in Episode 2, wo er dann Alia sie zusammen sieht, wo sie ja denkt, okay, haben die gerade ein Date oder sowas und sie dann das mitnimmt. Sie ist halt komplett klasse. Plus dann in der neuesten Folge ist halt auch sowas dabei, dass sie halt, Kusekun kommt halt spät zurück, macht's Bad auf, sie steht halt nackt mit dem Handtuch da und der Bruder, aber also voll Kusekun, okay, warte, hier ist irgendwas falsch. Das Timing ist zu komisch. Das hast du extra gemacht, oder? Und sie natürlich so, ja, okay, ich wollte schon mal Fanservice oder so ein Edgy-Klischee machen, bla bla bla. Plus, dann hat sie halt so einen vierten Wandbruch, wo sie sagt, so nochmal kurz hier, post in die Kamera, hier ist noch euer Fanservice und sowas. Gefällt mir als Charakter mega gut und halt, wie das Ganze funktioniert mit den anderen in Zukunft. Freue ich mich richtig drauf. Aber ich war am meisten überrascht von Alia. Weil Alia wirkt ja erstmal so, ja gut, bisschen Standard, Eisprinzessin, hat man schon mal irgendwie gesehen. Das Russisch-Gimmick funktioniert auch nicht so gut. Dann kam aber, ich glaube, das war Episode 3. Muss kurz überlegen, was Episode 3? Okay, da war so ein bisschen die Reaktion, okay, Alia, ich war nicht mit deinem Game vertraut. Also hatte ich nicht erwartet, dass es schon so schnell geht. Gibt ihm erstmal auch einen Wangenkuss aus dem Nichts. Das finde ich auch gut. Russisch wird ja oft übersetzt. Das war das so eine Szene, wo es nicht übersetzt wurde. Wir erfahren dann auch, okay, sie hat anscheinend ihm auf Russisch gesagt, dass sie ihn verliebt ist. In einer echt richtig tollen Szene. Und ja, also für mich bis jetzt so ein bisschen das Ganze hat eigentlich gut funktioniert. Wir haben jetzt auch die große Schwester, die ja auch Russin ist, mit rein, wo es dann so Probleme geben kann. Du hast ja schon erwähnt, mit einer russischen Kindheitsfreundin. Und wir wissen, Lukas, es gibt nur zwei Arten von Mädchen. Die Sandkastenfreundin und die diebische Katze. Was dieses Setting sehr interessant macht, weil, okay, wir haben
Ich
jetzt die kleine Schwester, die
befürchte,
sich
den
als.
Spruch werden wir noch öfter hören.
Ja, wir haben jetzt
Also noch viel öfter.
die kleine
Also
Schwester.
so, dass es halt wirklich nicht mehr funktioniert.
Wir haben die kleine Schwester, die sich als Kindheitsfreundin bezeichnet. Wir haben möglicherweise eine der beiden Russinnen, die Kindheitsfreundin sind oder diebische Katzen sind. Wissen wir noch nicht. Ja, und Episode 4, weil jedes ID ist irgendwie ein J-Pop-Song, ein alten J-Pop-Song. Ending 4 war Hare Hare Yukai. Holy fuck, bin ich abgegangen, Lukas. Ich konnte nicht mehr.
Das
War
glaube ich
das
dir
geil?
sofort. Du
Oh
bist
Mann, ey.
aufgesprungen und hast getanzt.
Ja. Also, ich fand's richtig nice. Für dich kann ich, glaube ich, verstehen. Also, die Edgy-Sachen wirst du, glaube ich, nicht so gut finden. Wo ich auch dachte, okay, wieso ist das so gut animiert, Leute? Ja, da hatten wir ja die ersten zwei Sachen. Aber ich muss auch sagen, Kusekun gefällt mir bis jetzt auch ganz gut. Also, gerade in der dritten Episode, als es dann darum ging, wie sie sich beiden kennengelernt haben, muss ich auch sagen, die Szene, als er ihr die Hand gibt oder sie wegzieht am Tanz. Also, ich hätte danach einen Ring genommen, wenn mich Kusekun gefragt hätte nach der Aktion. Und auch später, als er sagt hier, deshalb sag nichts und nimm meine Hand, auch richtig krasser Chat-Move, muss ich sagen. Und dass aber dann Alia das auch noch mal so zurückgibt, nachdem der Comedy-Moment war, fand ich auch eine richtig gute Szene. Also da hat die Comedy plus auch, wie es drumherum gebaut wurde, richtig gut funktioniert. Also da wirklich so Episode 3, 4, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das war toll aufgebaut. Also hat mir gut gefallen. Darum, ich werde auf jeden Fall weiterschauen, hat mich überrascht und ist einer der besseren so Rom-Com-Anime. Aber ich kann deine Kritik auf jeden Fall verstehen, wenn du jetzt nicht so sehr auf Yuki abfährst, weil sie ist auf jeden Fall, glaube ich, noch so ein. Das war auch, habe ich online viel gehört, hatte ich auch erst nämlich so gedacht, dass, okay, die Alia-Szenen, alles, ich will mehr Yuki wiedersehen. Aber gerade Episode 3, 4 hat es dann noch mal so, ah, okay, ich glaube, jetzt Alia könnte mir als Charakter auch mal wieder gut gefallen.
Alles klar. Dann hast du noch einen anderen Romance-Anime gesehen, Ecchi-Anime, Harem-Anime.
Harem nicht ganz. Wahrscheinlich, aber ja,
Aber
auf
alles
jeden Fall edgy.
andere.
Also ist edgy Comedy Anime 100%. Wo du jetzt vielleicht dann schon zu viel hattest bei Alia, ist hier richtig krass. Weshalb ich es aber gucke, ist, es geht um Cosplay. Das heißt, es ist so ein bisschen My Dress-Up Darling mit mehr Edgy, aber auch viel mehr Cosplay-Themen, wie Cosplay-Kultur funktioniert und so weiter. Worum es geht, unser Hauptcharakter ist im Manga-Club und seine Senpais sind gerade, weil es ein neues Schuljahr ist, alle von der Schule weg. Das heißt, er ist der Einzige da. Und er hat halt diesen einen Charakter, den er sehr gern mag, das ist Lilie. Er hat auch anscheinend früher viele schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, unter anderem auch seine Mutter, die irgendwie, glaube ich, die Familie verlassen hat. Das ist vielleicht so ein Trauma, hat man aber nicht so viel gehört. Und darum hat er gesagt, okay, ich bin Otaku, 3D ist nichts mehr für mich, nur 2D für mich, meine Lilie, ich liebe sie. Dann im Manga-Club kommt halt Ririsa, sie ist jetzt halt dann Kohai, also neue Schülerin in der Schule. Und er begrüßt sie halt so ein bisschen, sagt so, okay, eigentlich als Otaku Leidenschaft fürs Hobby, wir verurteilen niemanden für seine Vorlieben, aber als sie zum ersten Mal reinkommt, verurteilt ihr sie im Gedanken zumindest mit, okay, liest bestimmt nur Jojo-Manga. Stellt sich aber raus, sie ist auch ein richtig harter Lilien-Otaku-Fan und will Cosplay machen und hat irgendwie so gerade auch Erotik-Cosplay, Sexy-Cosplay für sich entdeckt mal. Sie ist aber noch Anfängerin, als auch sie ist sehr schüchtern. Das heißt, es soll, glaube ich, auch so, wenn du ihr Charakterdesign zeigst, so ein bisschen, sie ist zwar hübsch, aber sie hat jetzt eine Brille auf, ihre Frisur ist nicht so toll und wir haben jetzt auch schon mitbekommen, sie hat nicht so guten Kleidungsstil. Okay.
Also an der Stelle hast du wohl nicht genug amerikanische
Richtig.
Teenage-Romance-Sachen gesehen, weil du weißt ja, wenn das Hauptmädchen ihre Brille abnimmt, dann ist sie die schönste von allen.
Genau, richtig. Und darum ist sie wieder cosplayen und zufälligerweise ist Lily Otaku, darum zeigt sie ihm dann das Cosplay und es ist halt ein Lily-Cosplay mit, aber natürlich recht viel Haut. Weil anscheinend irgendwie der Charakter hat halt zu viel Haut, so ein bisschen. Aber sie ist halt auch so ein bisschen, was man ja im Englischen degenerate, ich weiß nicht, so pervers, verdorben, keine Ahnung, wie man das übersetzen sollte. Das heißt, die verstehen sich zwar gut, aber darum 2.5, Dimensional Seduction,
Um
2.5D, so wie
nochmal
zu.
auf letzte
Ja.
Woche zurückzukommen,
Oshinoko.
du kannst auch einfach als Mensch gescheitert dazu
Achso.
sagen.
Achso, ja. Nee, ich meinte 2.5D, das hatten wir ja auch mit Oshinoko, was ja dann so die Bühne war, aber es das heißt ja einfach so die Charaktere in Cosplay darstellen oder in Kostüm darstellen. Und dann merkt er so, okay, oder er nimmt es als Ausrede, okay, sein Herz schlägt höher, aber es ist ja nur Lilie. Es liegt ja daran, dass es Lilie ist. Das ist ja dann nicht die 3D-Frau. So ein bisschen. Ja. Aber das Interessanteste finde ich einfach, wenn es um die Kultur geht. Weil, Lukas, wie kann sexy Cosplay oder Erotik-Content so wholesome sein? Weil es gibt halt so einen kleinen Flashback, wo sie das entdeckt hatte, weil sie war irgendwie mal auf so einer Convention, was nur so eine Cosplay-Convention war, wo es halt auch Erotik-Content oder Sexy-Cosplay gab. Und da kamen dann so zwei Frauen so hier, wie alt bist du denn? Ach, bist noch Mittelschülerin? Komm mal wieder, wenn du Highschool-Schülerin bist, dann darfst du dir angucken. Also für sie war es so ein bisschen neue Welt, als sie gesehen hat, dass auch Frauen vor anderen Frauen, nicht nur vor Männern, halt so sexy Cosplay tragen, die sich so unterhalten, so, boah, ey, ihr letztes Werk war so voll Eroi oder boah, danke, ich habe diesmal richtig auf den Hintern geachtet.
Das ist so lang wholesome, bis die Kamera wegschneidet und die Cosplayerin ihr noch so einen QR-Code für ihren OnlyFans gegeben haben.
Nicht so ganz, denn du hast ja schon mal vielleicht so ein bisschen in Anime gesehen, wenn es auch so um Doujin-Sachen geht, also vielleicht eigene Visual Novel erstellen, eigene Videospiele erstellen, das wird auf der Comic-Con verkauft. In den letzten zwei Episoden waren sie auf einer Convention, Messe-Event, was halt ein reines Cosplay-Event war. Und wie das dann so abläuft, ist zum Beispiel, du verkaufst dann halt keine Manga oder sowas, sondern halt dann Cosplay-Fotos auf Disc. Die haben ein bisschen verkackt, weil die halt keine Bilder drauf hatten und sie hat sich nicht getraut, vor allen Leuten ins Cosplay zu gehen. Und dann ist auch so ein bisschen, dass er dann so realisiert, okay, sie will sich jetzt in Cosplay gehen und wenn sie jetzt in erotischen Posen so vor Männern, erwachsene Männern ist, ist nicht mega weird. Aber wir erfahren auch so,
Ja,
okay,
die Antwort ist ja.
zum Beispiel, die haben auch, weil es edgy Anime ist, halt privat ein paar Fotos gemacht, die halt auch ein bisschen edgy waren, aber das wird auch gleich gesagt so, weil er glaubt, sie verkauft auch so sexy Bilder, so nee, nee, ich bin ja unter 18 noch minderjährig, natürlich darf ich die nicht verkaufen, die sexy Bilder sind nur privat fürs Hobby. Aber dann zum Beispiel auch
Okay.
die ganze
Weniger schlimm.
Umkleidekultur, da ist ein Neuling, oh, sie hat was vergessen, wir schauen uns um, sie geben ihr was. Ah, okay, hier, wieso hast du so viele Masken dabei? Ach, ich cosplay die letzte Zeit so viele Tiercharaktere, die haben ja so viele Haare und dann wegen Staub, ich will keine Staublunge. Und na, okay, bin so gebaut, ich bin klein, habe große Brüste, das heißt, ich kann eher körperbetonte Cosplay tragen, sonst bin ich halt, sehe ich zu fett aus. Und eigentlich, ja, ich mag nicht so freizügig zu tragen. So Dinge auch zum Beispiel, der Bruder hat ein Trauma bekommen, weil sie ihre Perücke im Bad eingeweicht hat. Und dann kommt er so rein, da ist dann so irgendwie so ein Haarmonster in der Badewanne oder so. Ja, so Sachen sind halt mega toll. Plus, wie das dann funktioniert mit halt dann dem, sag mal, Blitzgewitter, dass sich ja so Kreise bildet und so weiter. Wie das Ganze funktioniert. Plus, dass zum Beispiel auch Cosplayer dann sagen, so hier, du bist noch minderjährig. Weil sie trägt auch, das hat sie zum Beispiel ihm in der ersten Folge auch so gesagt, so hier, guck mal, das Höschen ist doch passend. Man sieht es zwar nie, aber ich glaube, das passt zu ihrem Charakter, bla bla bla. Und also, nee, du bist noch minderjährig, hier kriegst du einen Unterrock von den anderen Mädels und sowas. Das hat mir halt richtig gut gefallen, einfach so. Das ist so eine, wenn es um Anime-Manga-Kultur, Subkultur geht, wo ich halt wenig Ahnung davon habe. Gerade auch, wenn es in Japan ist. Und das hat mich einfach interessiert. Es wurde jetzt auch schon angekündigt, dass es demnächst dann zu Summer Comic Cat geht. Das finde ich auch immer interessant. Ja, und das ist auf jeden Fall super. Find's ein bisschen schade. Also Romance, ich habe auch gesagt, es ist wahrscheinlich kein Harem, aber jetzt, wo ich ja sehe, sind vier Mädels. Also es wurde auch schon ein neues Mädel eingeführt. Das ist nämlich die Kindheitsfreundin. Und wir wissen, Lukas, es gibt zwei Arten von Mädchen. Kindheitsfreundin, was jetzt dann die eingeführte ist, plus
Und die Wische Katzen.
ja, und unsere MC, das heißt, sie ist die diebische Katze Risa. Kindheitsfreundin ist auch so mies,
Du,
weil
du machst wirklich diesen Spruch innerhalb von einer Folge so old.
das passt doch
Der
zu
ist
allem.
instant
Ich hab's doch
kaputt.
gesagt. Und was halt ist halt sie hat sich schon früh in ihn verliebt, aber er hat irgendwie nur dann natürlich als Otaku Lilie gut gefunden. Das heißt, sie wurde dann aber Model, weil sie gedacht hat, okay, dann kann sie ihn vielleicht überzeugen, was weiß ich. Aber dann, okay, sie will Lilie Cosplay. Nee, aber das macht ja Ririsa schon, dann kannst du Second Girl machen. Und Second Girl ist in-Universe in diesem Manga, diese Figur, die als Kindheitsfreundin von dem Main Character keine Chance hat. Und das finde ich halt schon ein bisschen schade für sie. Ja, aber sonst, du hast alles, was in Ecchi geht. Lucky Loot, Perf-Momente, Kindheitsfreundin landet nackt auf dem Sofa, gibt irgendwie dann Hintern, Panty-Shorts, alles dabei. Natürlich, glaube ich, noch ein bisschen zensiert, so wie ich gehört habe, was für mich okay ist. Also brauche ich, deswegen gucke ich es nicht unbedingt. Ja.
Ja, du guckst es für den Plot.
Ja, und liebesmäßig fand ich ein bisschen schade in der neuesten Episode. Das wirkt schon so, weil er merkt auch schon so langsam so, okay, ich glaube, ich habe Gefühle für Ririsa, nicht nur fürs Cosplay, bin ich in sie verliebt. Die Kindheitsfreundin fragt halt sie direkt hier, wie ist die Beziehung zwischen euch beiden? Du siehst irgendwie so aus, als ob du verliebt bist. Das heißt, sie macht sich Gedanken. Und am Ende der fünften Episode nach der Convention sagt sie so, hier, wenn wir zusammen sind, fühle ich immer Herzschlagen, bin richtig froh. Und dann sagt sie auch so, hier, es geht es, also ich liebe dich. Sie wirkt auch alles ernst. Und dann als Cosplay-Partner plus die beiden nehmen das als Ausrede, ah, okay, ich bin nicht verliebt in sie, sondern halt wegen Cosplay und sowas, weil ich ein bisschen schade einfach fand, dass man jetzt so einen dummen Baiten da reinmachen muss. Ja. Aber wenn es halt wirklich um Cosplay geht, für Frauen ist halt vielleicht dann das Ecchi-Thema. Muss man halt sehen, ob man das mag oder nicht, wie dann da Frauen dargestellt werden. Aber ich fand's interessant. Und gerade weil es ja auch dann Frauen gibt, die halt auch gerne freizügige Cosplays tragen und so weiter, so einfach das zu sehen. Und das hat mir bis jetzt ganz gut einfach gefallen, ja. Also dir würde ich es jetzt auf jeden Fall nicht empfehlen, Lukas.
Okay. Julian, warum lügst du mich an?
Was ist die Lüge? Das frage ich mich jetzt.
Du hast zu mir gesagt, schau dir erste Folge von Days with My Stepsister. Es ist wie ein Kurzfilm. Es ist überhaupt nicht wie ein Kurzfilm. Was
Wieso?
erzählst du für einen Mist? Das ist überhaupt, also, das ist nur aufbauende Spannung. Du hast keinen Payoff, keinen Climax, gar nichts. Das ist gar nicht wie ein Kurzfilm.
Hey, wenn's so.
Aber,
Ja?
die Serie ist gut. Also,
Ach, guckst du
freue
sogar
mich, dass ich
weiter?
die angeguckt habe. Ja.
Okay.
Also tatsächlich so, ich weiß, was du gemeint hast. Also es funktioniert nicht als Kurzfilm. Das muss man
Echt? Aber braucht
einfach
man
so krass
Spannung?
sagen.
Gerade wenn es gibt auch so Kurzfilme, wo auch so Alltag nur gezeigt wird oder so. Also bitte. Nein. Geil, aber.
aber Also die Serie ist tatsächlich sehr gut. Ich mochte das Konzept, was ja tatsächlich eingeführt wird, aber halt nicht zu Ende gedacht wird. Deswegen, wie gesagt, funktioniert nicht eigenständig. Aber ich mochte das Konzept sehr gerne. Dieses, ihr seid so eine Woche vom Alter her auseinander und müsst jetzt als praktisch Fremde miteinander leben, ist als Konzept, ja, okay, hat man jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, viel von diesem Stepsister-Anime-Shit ist ein ähnliches Konzept, aber ich finde, wie erwachsen die beiden miteinander umgehen, hebt es nochmal in hohe Höhen. Weil Ayase ihr ist sehr bewusst, dass sie sehr attraktiv ist und sie benutzt es zu ihrem Vorteil, möchte aber nicht unbedingt so gesehen werden, weil, wie gesagt, ihre Mutter so diesen Stereotyp weg hatte, die hat nichts im Kopf, die sieht nur gut aus. Asamura, also der Junge in dem Pärchen, sieht da aber auch drüber hinweg und versucht mit ihr auf normaler Ebene zu kommunizieren. Ich finde, das, was die ganze Serie am besten zusammenfasst, ist, als sie rausgefunden haben, dass sie auf dieselbe Schule gehen und er sagt, hey, wenn es für dich ein Problem darstellt, kann ich auch so tun, als würde ich dich nicht kennen in der Schule. Und sie sagte, nee, für mich ist gar kein Problem. Ah, vielleicht möchtest du trotzdem so tun, als würdest du mich nicht kennen, einfach um diesen ganzen Gerüchten aus dem Weg zu gehen. Und das fand ich total gut, weil beide vertrauen einander und wollen füreinander da sein, in einem begrenzten Rahmen, aber beide halten es auch für unnötig und wollen so ein bisschen ihr eigenes Ding machen und wollen ja, vielleicht auch ein bisschen offen damit umgehen, was für eine Situation, in welcher Situation, in welcher Beziehung sie stehen. Aber es ist alles noch so ein bisschen nebulös. Es ist gerade erst und es ist eine große Änderung. Und ich finde, wie erwachsen das Ganze damit umgeht, ist sehr gut. Ich finde halt einfach, der Name wird dem Ganzen nicht gerecht, weil es ist
Das
wirklich ein gutes Drama einfach und es heißt Days with My Stepsister. Das könnte genauso
deswegen
gut der Titel von
ich
irgendeinem Porno
ja, das
sein.
wollte ich gar nicht. Ich hatte dich ausreden lassen, weil ich wollte darauf eingehen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass du es nicht gucken wirst, weshalb ich ja dich extra angeschrieben habe. Darum zum Beispiel bei
Würdest du mich nicht
Herons.
anlügen müssen? Würdest du einfach sagen können, das ist halt ein gutes Drama, guck da
Nein,
rein.
weil ich habe ja nur die erste Folge gesehen und für mich das Herausragende daran war halt einfach, ich finde so krass, dieser Anime zeigt so gut, wie man mit wenig Ressourcen so viel rausholen kann mit guter Regie. Weil
Ja.
das in der ersten Folge, was sofort auffällt, ist diese melancholische Stimmung mit dieser Entschleunigung. Und das zieht sich ja komplett durch alle Folgen auch durch. Das finde ich halt so geil.
Das ist
Animation
halt auch
ist
so
nicht so
krass, das ist,
gut, passiert auch
genau,
nicht so
es ist nicht
viel.
insane animiert, aber so wie Momente ausklingen gelassen werden, so wie Dialoge geführt werden und wie Kameras positioniert werden, kriegst du einfach ein viel besseres Gefühl, wie jetzt einfach dieses typische, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf eingehen, irgendwas passiert, Reaction-Shot erstmal von jedem Charakter. Das ist halt schlechte Regie und was wir hier sehen, ist halt wirklich sehr gute Regie.
Ja, also gerade wenn es auch um Unterhaltung geht, sie reden erstmal an sich langsamer, machen aber auch Pausen, was einem erstmal nicht auffällt, aber es stimmt. Beim Reden macht man auch mal Pausen.
Ja, klar.
Dann, es werden halt Szenen lange gehalten, teilweise ohne Dialoge. Das heißt, zum Beispiel gibt, glaube ich, in Episode 3, wo sie einfach 40 Sekunden lang essen, ohne dass irgendwie ein Wort gewechselt wird. Als auch Dialoge gibt es halt in Situationen, wie sie unterhalten sich einfach beim Wäsche zusammenlegen, was halt dann sich auch über so 1, 2 Minuten zieht. Und es geht
Aber da muss man
komplett
halt
durch.
wirklich sagen, dieses Pausenmachen beim Reden, das ist komplett natürlich. Das wird aber in Filmen oft schon so ein bisschen durch Schnitt unterdrückt. In Anime finde ich, ist es fast noch schlimmer, weil da wird durchgängig geredet. Und gerade was hier ist, das ist ja fast theatermäßig, wo dann verschiedene Dialoge gehalten werden und verschiedene Akzente gesetzt werden, durch das das einfach langsam gesprochen wird und betont gesprochen wird. Was halt auch viel lebensnäher ist. So viel, dass dann wirklich irgendwie längere Pausen entstehen, hast du jetzt zum Beispiel auch im Theater nicht, aber im echten Leben. Also du hast oft die Situation, selbst wenn du mit 3, 4 Leuten zusammen irgendwo sitzt und isst, gibt es den Moment, wo jeder was im Mund hat und wo es gerade kein Diskussionsthema gibt, bevor jemand wieder irgendein Thema aufbringt. Und genau das, was du sagst, es bringt das Ganze halt lebensnäher, es macht's nachvollziehbarer, more relatable, um da den Anglizismus auch nochmal zu nehmen. Ja, es funktioniert einfach.
Ja, und darum habe ich es empfohlen, weil ich wusste, wenn man einen Anime oder im Anime-Manga-Bereich etwas hört mit Days with My Stepsister, da erwartet man was anderes.
Und ich muss ehrlich sagen, du hättest das nicht so verkaufen müssen. Vor allem, weil die ersten so 5 Minuten, ach, nicht mal die ersten 2 Minuten, macht schon recht klar, dass das nicht in die Richtung geht. Weil die ersten paar Minuten sind schon so dieses, die Zeit, die ich mit jemand Fremden verbracht habe. So dieses, es tritt jemand Fremdes in mein Leben und direkt in einen sehr intimen Bereich. Eben gerade das Haus, wo du wohnst. Und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Aber es war nicht schlecht für mich so. Das ist ein Opening da rein, was dir direkt die Erwartungen setzt. Hier kriegst du nicht irgendwie ein Edgy oder ein Harem-Anime oder sowas, sondern hier ist wirklich ein, ich will fast schon sagen, erwachsenes Drama. Es stimmt nicht ganz so, aber du weißt, was ich meine. Es ist deutlich, ja, reifer als das, was man sonst so unter Stepsister-Anime versteht.
Ja, hast du auch schon das Framing erwähnt? Also Regie ist cool. Manchmal wirkt es auch so ein bisschen okay. Versucht da gerade vielleicht ein bisschen zu viel. Framing, positive
Ja.
Beispiele, als zum Beispiel Episode 3, als ihr Gesicht von der Lampe verdeckt wurde, sodass man halt den Gesichtsausdruck nicht sieht. Positiv als auch negativ. Das Framing durch die offene Tür wird vielleicht ein bisschen oft verwendet. Weiß ich
Ja.
jetzt nicht, ist zwar cool, aber sowas auch, okay, der Dia-Film, Analogfilm als Rückblick, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ja, das ist schon okay. Es gibt einfachere Methoden zu zeigen, dass es ein Rückblick ist. Aber weiß man, wann genau das spielt? Weil ich habe das Gefühl, es spielt nicht heute, heute.
Nee, also es werden, also die Daten werden nur gezeigt halt, aber ohne Jahreszahl.
Ja, weil ich gehe davon aus, dass es in den frühen 2000er Jahren spielt. Ich glaube, haben wir Smartphones gesehen? Ich glaube nicht. Was ich halt interessant finde als Indiz einfach diese Kassettenhülle und die Kassetten, die da normalerweise reingehören. Das ist schon was, das ist kein Alltagsgegenstand mehr. Das ist nichts, wo du jetzt gerade mal eben Zugriff drauf hast.
Ja.
Wenn ich dir sagen würde, schnapp mal eine Kassettenhülle, würdest du wissen, ob in deinem Haus irgendwo eine liegt? Oder, falls nicht, wüsstest du, wo du eine herbekommst? Weil ich kann dir sagen, ich weiß weder, ob es hier eine gibt oder wo ich eine herbekomme. Ich müsste entweder viel hier suchen und hoffen, dass irgendwo auf einem Dachboden was liegt, oder in irgendeinen Gebrauchtwarenladen gehen und mir irgendein schäbiges Hörbuch holen, alles rausschmeißen und jetzt habe ich die Kassettenhülle.
Ja,
So.
passend dazu, wahrscheinlich wird am Schluss, am Ende des Jahres, einer meiner Lieblingsszenen des ganzen Jahres werden. In der ersten Episode die After-Credits-Scene, als Ayase den Lichtschalter sucht. Dass sie erstmal, okay, sie ist im neuen Haus, will Licht ausmachen, macht ein anderes Licht an, guckt kurz, okay,
Ja,
welches
das ist
Licht ist
so
es,
gut.
und
Das
probiert
ist
noch
auch
mal
so
aus,
gut
okay, das ist der,
geframed,
das
weil
ist
sie
der,
noch
das
mal
ist der.
vorgeht.
Perfekt,
Ja.
also, das hat die erste Episode darum für mich so gut abgeschlossen. Fand
Das
ich
ist
absolut
so gut.
großartig. So
Also,
eine
das ist auch
einfache,
regietechnisch
aber
richtig gut gelöst, was du schon gesagt hast.
ja.
Es wird einfach dieser Flur von der Haustür aus gefilmt.
Ah,
Und
mega.
sie geht hin, sieht, okay, das Licht ist noch an, geht zurück, drückt 2 Schalter, geht wieder hin, sieht, okay, das Licht ist immer noch an, geht zurück, macht das aus, was sie neu angemacht hat und das aus, was sie ursprünglich ausmachen wollte. Das ist so gut. Gerade auch, wie du schon sagst, dieses Framing, du siehst nur diesen Gang und du weißt genau, was passiert. Du musst nicht irgendeine Laufanimation oder so noch machen. Wir wissen alle, was passiert. So.
Ja.
Ja, das ist echt gut.
Bei den Charakteren, du hast ja schon gesagt, also Ayase reflektiert so sehr hart. Ich muss halt drauf achten.
Ayase ist halt auch sehr darauf bedacht, wie andere sie wahrnehmen.
Genau.
Sie sagt ja auch mehrfach so Sachen wie, du hattest nicht erwartet, dass ich auf so eine tolle Schule gehe oder so
Genau, richtig.
dieses, ja,
Ja,
genau.
oder als sie, das, was du früher gesagt hast mit der Frau, wo sie ja sagt, so ist eine Frau klug und attraktiv, dumm und hübsch. Und dann, okay, sie ist, macht sich auf hübsche Frau abhängig als Schmarotzer,
Ja.
unangenehme Intellektuelle. nur Äußeres. Das fand ich auch ein guter Dialog, der hat auch dazu gepasst. Aber manchmal, das ist ja auch so ein bisschen das Problem hin und wieder mal bei auch Highschool-Anime und so weiter, dass die einfach so Dialoge
Die
haben, wo du so
wirken zu
denkst,
alt, ne?
okay, was macht jetzt Teenager da so ein bisschen? Manchmal fällt das so, aber manchmal wirkt es auch so, okay, sie macht diese Dialoge, aber das ist halt so Teenager-typisch, dass man so hochgestochen ist.
Das ist übrigens auch mein einziger und wirklich großer Kritikpunkt, dass sie fast zu erwachsen wirken, aber alle beide.
Ja, aber die wirken auch ein bisschen kaputt. So dumm es klingt,
Ja,
dass sie
das
so,
kommt noch
die hatten
dazu.
wahrscheinlich wegen der
Leute, die
Trennung ein
ein
bisschen
bisschen
Trauma
kaputt
oder
sind, ist in der Regel, sind in der Regel, wirken in der Regel etwas erwachsener
so.
als ihre Alterskollegen. Aber auf der anderen Seite, du könntest diese Art Geschichte auch nicht so erzählen mit zwei Erwachsenen
Ja.
oder nur mit ganz viel Biegen und Brechen.
Ja.
Und genau deswegen kann ich da ein Auge zudrücken.
Ja,
So, ist
also gerade,
okay.
sie sagt ja von Anfang an, oder das ist ja das Ding, wo sie sich zum ersten Mal treffen, dass sie sich keine gegenseitig Erwartungen haben,
Ja.
weil in der Vergangenheit anscheinend es so gewesen ist, wurde man halt enttäuscht.
Ja, gerade weil auch beide Eltern mit ihrem jeweiligen Partner eine negative Vergangenheit hatten, die natürlich das Vertrauen in das andere Geschlecht des jeweiligen Kindes nachhaltig geschädigt hat.
Ja. Jetzt habe ich noch mal so ein paar, drei, vier Punkte. Als es mit der Frau den Sachen erklärt wurde, ich fand es gut, dass die Mutter eine Barkeeperin ist, weil ich glaube, das ist ja so, das fand ich schön gelöst mit, dass sie diesen Dialog macht, dass hübsche Frauen wissen das. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe erwartet, dass sie halt ein Hostess ist, was natürlich so das Vorurteil ist, was perfekt für die Episode, für die Message gewirkt hatte. Das hat mir ganz gut gefallen, dass ich da schön ertappt wurde. Der Isekai-Truck.
Ja,
So aus nichts, okay, sie wurde fast
das war knapp.
geisgeist.
Das war sehr knapp.
Okay. Auch in der ersten Episode, es gab halt diesen Gag mit dem BH, der aber halt super gelöst wurde, fand ich. Das ist halt okay. Mein Bruder hat jetzt aussehen, oder mein neuer Bruder hat jetzt aussehen im BH gemacht. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, ist halt nur mein BH so
Vor allem,
ungefähr.
wie war das? Ich fand die Aussage sehr gut. Dieses, wo er meinte, ich habe schon ein Bedürfnis, aber
Ja.
ich werde da nicht drauf handeln. Und das ist halt, also klar, das ist gerade wieder so ein richtig fettes Ding, wo du dir sagen kannst, ja, das sagt aber kein Teenager. Aber auf der anderen Seite ist das auch sehr respektvoll, irgendwo zu sagen, hey, also klar, ich finde dich attraktiv, aber ich werde nichts machen, so, alles gut.
Dann haben wir noch ein bisschen die aufgetretenere Senpai-Charakter mit Shiori beim Buchladen. Erstmal, ich musste so scheiße lachen. Als einfach, okay, hier hast du irgendwelche gute Musik zum Lernen.
Oh ja, stimmt. Hatte ich dir nicht
Kommt
sogar
einer so.
geschrieben? Nee, ich hatte dir nicht geschrieben, weil ich dich überraschen wollte. Aber er hat literally seine Stiefschwester zum Lo-Fi-Girl gemacht.
Echt so, ich fand's so geil. Einfach so, okay, ist jetzt einfach eine Lo-Fi-Compilation-Montage. Und das
Das
Geile
ist
ist,
so
Lukas,
gut.
das Geile ist, anscheinend, Light Novel kam ja auch schon vorher raus. Und damals zum Release des Volumes der Light Novel gibt's auf YouTube ein einstündiges Lo-Fi-Video mit ähnlichem Bild von Ayase, wie sie halt lernt mit den Kopfhörern drin. Natürlich auf hier,
Perfekt.
Lo-Fi Hip-Hop Radio, aber ich konnte nicht mehr, das war einfach so lustig. Natürlich ist die Lernmusik Lo-Fi. Ja. Und letzte Episode, ich finde es ein bisschen schade mit dem, dass es nicht zum Geständnis so kam. Es war so ein bisschen so, Plus, wenn es nochmal geht um komische Regie, diese unnötig animierte Filmsequenz, weiß ich ja nicht.
Ah, fand ich schon okay. Das
Okay,
hat
also
Spaß
für mich war
gemacht.
das eher so ein bisschen Ghibli auf. Okay, heutzutage ist man vielleicht Temu
Ja,
bestellt.
gut. Gut, aber man muss halt sagen, es lockert so ein bisschen die Handlung auf. Das fand ich schon gut so.
Also ich hatte einfach das Gefühl, dass der Regisseur seinen Original Character oder halt irgendwie seine Persona oder sowas reinbringen wollte. Also es war irgendwie so, wieso kommen da jetzt so viele. Ja, aber gut.
Eine Sache möchte ich noch sagen. Der Vater ist komplett unverantwortlich. Hast du das gesehen? Der rasiert sich im Esszimmer. Alter, so kriegst du überall kleine Bartstuppeln. Das willst du doch nicht haben. Junge. Also es hat mich ein bisschen aufgeregt. Du
Ja.
läufst ja auch nicht mit der Zahnbürste durch die Wohnung.
Ich finde es halt
Furchtbar.
wirklich der negativste Punkt ist einfach, dass ich halt schon erfahren habe, es ist halt eine Romance-Geschichte. Und ich hätte einfach so gerne nur einen Stiefgeschwister-Anime gehabt,
Wo
ohne
sie
so
einfach
ein Ding.
Freunde werden,
Ja,
wo
auch
sie
wenn ich
einfach
verstehen kann,
Nakama
dass ich als
werden.
Autor bin, so, ey, ihr mit euren scheiß Stiefgeschwister-Romance-Dingen, ihr schreibt es so kacke, ich mach das jetzt mal richtig. Okay, dann kann ich es verstehen.
Gut, in dem Fall auch tatsächlich ziemlich guter Move.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
Anscheinend auch zu jeder neuen Folge, die veröffentlicht wird, schreibt der Originalautor einen richtig langen Blogpost dazu, wo nochmal ganz viel Gedanken und was da jetzt los war, wieso ist jetzt da nachts zu ihm gekommen, was war die Gedanken genau, bla 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 bla.
Was ja auch sehr gut
Wenn man
ist.
das wissen will.
Naja, dann sprechen wir mal über eine etwas dümmere Show.
Lukas Honey.
Sprechen wir über Suicide Squad Isekai.
Ja, ist halt bisschen dumme Action und es reicht mir.
Ja, richtig, es ist halt einfach nur dumme Action. Ich find's auch gut, dass wir nicht irgendwie den Heath Ledger Joker haben oder den hier, wie heißt der, Jared Leto Joker oder den Jack Nicholson Joker, sondern wir haben einfach den Discord-Mod Joker. Also, das ist sehr witzig. Ich finde, die fünf Figuren sind halt auch einfach witzig. Ich finde, aber Harley Quinn kriegt ein
Ja.
bisschen zu überproportional Screentime. Ich hätte gern, glaube ich, mehr von Michael Jackson
Oh
Clayface.
ja. Oh, das ist ein Trope in Fantasy-Werken. Wenn wir trotzdem zur Hilfe eilen, dann funktioniert das gut.
Der Typ macht halt einfach Spaß.
Und er hat Michael Jackson Move auch gemacht. Das ist schon mal
Ja,
besser als Demon
absolut.
Slayer
Besser als Muzan schon mal. Ja, ansonsten, ich finde das Setup mit der Prinzessin und der Königin mit Harley Quinn, da ist zwar jetzt noch nicht so wirklich viel rausgekommen, aber das finde ich super langweilig eigentlich. Schon, wo sie in einer Episode gesagt hat, boah, ja, du bist voll obrigkeitshörig und dies und das, ich kann da auch mal jemand, der so ist. Und du denkst dir so, oh, ja, ich weiß genau, dass du dich selbst meinst. Ich weiß, der das geschrieben hat, hält sich für mega clever. Aber die Line gab's schon 100.000 Mal.
Ja, ich hab halt vorher ein bisschen gehofft, weil halt Studio Wit plus der Autor von,
Ich find, Studio Wit macht die Action richtig gut und investiert auch viel in die Action und alles andere ist halt literally dieses etwas passiert, 5-Person-Reaction-Shot, so.
Ja, also wegen Studio Wit und der Autor von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Isekai, zurück an den Punkt. Save Point, wie heißt denn?
ReZero.
Danke. Autor
Nee,
von
doch.
ReZero, weil die hatten ja in der Partnerschaft auch Vivi gemacht. Ich war aber natürlich schon
Ja,
vorher ein bisschen skeptisch, weil
stimmt.
ist halt Suicide Squad Auftragsarbeit, da kenne ich bei Anime, dass dann selbst
Ja,
solche Sachen meistens öfter dann
also
nicht so super sind.
ganz ehrlich, gerade wie fett Warner sich präsentiert vor jeder Folge und wie wenig die Repräsentation von Studio Wit oder so ist, habe ich schon stark das Gefühl, dass Warner da ziemlich dick den Daumen
Ja,
drauf
das
hat und
denke ich halt
sagt,
auch.
so und so machen wir das. Ich gehe auch davon aus, dass die Charakterauswahl, ich glaube, Suicide Squad ist ein bisschen änderbar. Also da kannst du verschiedene Charaktere benutzen, was man ja auch merkt dadurch, dass einfach ein zweites Suicide Squad vor diesem Suicide Squad auf die Suicide-Mission geschickt wurde.
Ja.
Also ja, ich gehe davon aus, dass es da ein bisschen mehr Beweglichkeit gäbe, aber dass natürlich dann Warner gesagt hat, okay, Harley Quinn muss dabei sein, weil beliebtester Charakter, Peacemaker muss dabei sein, weil wir die John Cena-Serie noch so nebenbei ein bisschen promoten wollen.
Ach, gibt's hier da was? Okay, ich habe keine Ahnung.
Ja, du siehst auch, der sieht halt in dieser Serie genauso aus wie
Ja,
im
das ist mir
Anime,
aufgefallen.
minus
Ja.
die blonden Haare. Es ist
Richtig.
halt einfach John Cena-Anime-Figur.
Ja, also das habe ich schon
Und ich
gemerkt.
glaube, gerade King Shark und Deadshot sind dabei, weil die Charaktere aus dem Suicide Squad Spiel sind und weil sie das noch ein bisschen
Weiß ich.
promoten
Clay
wollen.
haben sie auf jeden Fall gemacht, weil es der super reinpasst. Einfach.
Ja, also bei Clayface, das ist der einzige, wo ich sehe, dass irgendjemand bei Wit gesagt hat, den wollen wir aber unbedingt.
Ja, aber so ich auch, wie ich verstanden habe von Comic-Lesern, ist zumindest die Interpretation von ihm auch mit dem Ganzen, dass er Schauspieler oder irgendwas war, dass das recht neu ist oder anders ist. Also das ist anscheinend
Ja,
Eigenleistung.
also das hätte ich dir von den Arkham-Spielen noch sagen können. Ansonsten bin ich halt auch Batman-mäßig nicht so wirklich tief drin. Ich glaube, der eine andere aquatische Kämpfer ist Killer Croc und das
Ja.
war's dann.
Da kenne ich auch die Szene aus Arkham City.
Ja. Ja, also im Großen und Ganzen, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob Deadshot sehr nah am Original ist oder ob ich das mit einem anderen, mit Deathstroke verwechsel. Keine Ahnung. Ich bin nicht
Egal.
super tief da drin.
Auf jeden Fall
Ich
ging nur um Action.
hab Bock
Das
auf
habe ich
dieses
bekommen.
Hirn aus Isekai-Action
Ja.
und das habe ich hier und das ist okay.
Ja. Kann ich kurz erwähnen. Erste Episode der Harley gegen, ich glaube, sie heißt
Katana.
Katana. Okay, sie heißt Katana. Das fand ich recht interessant, weil es war so ein bisschen Live-Action-Choreo mit halt Anime-Physik-Gymnastik. Das heißt, das wirkte schon so wie ein Film, wo vielleicht auch dann einfach genommen wurde als
Ja,
Vorlage und dann da
wie
noch ein bisschen
gesagt,
mehr.
generell die Action nichts zu beanstanden so.
Ja, es gab einmal diese Episode, wo ich nicht wusste, das waren so inkonsistente Action-Cuts. Ich glaube, es war Episode 5 oder 6 oder sowas mit dem
Ja, diese
Drachen,
Drachennummer,
wo
ne?
man dann nicht wusste,
Ja,
okay,
habe
sollte
ich
das
auch
jetzt ein
gedacht.
bisschen Sakura-Episode sein? Es gab dann so ein, zwei Sequenzen, die auch so im Stil von
Als
einem
ich das.
Yuya Nakamura mit den Yutapon-Cubes war, was dann halt aber vielleicht hässlich aussieht, weil es so viel durcheinander ist. Also wenn du jetzt vergleichst zum Beispiel mit Episode 7, was ja
Ja,
mit den Elfen und Harley
ganz
gegen,
anders.
genau, das war ja auch nochmal, da hat man gemerkt, okay, das war jetzt wirklich ein Sakura-Cut, als auch dann später der Fight gegen Katana, was auch wieder gut animiert war auf
Also
Model und
man muss auch
sowas.
kurz sagen, das ist sehr auf eine erwachsenere Zuschauerschaft ausgelegt und das finde ich auch gut so, tatsächlich, dass wir sowas haben. Gerade in Folge 7, es wird zwar nicht ganz im Detail gezeigt, aber es wird halt stark impliziert, dass einer von diesen Hive-Mind-Elfen so stark gefoltert werden, dass die anderen einfach nur noch diesen Schmerz mitbekommen und sonst nichts, dass alles andere ausgeblendet wird. Und das ist schon heftig, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ich muss aber leider auch sagen, da ich das Klavier im Auto, das kann ich nicht verzeihen. Das ist richtig
Ja,
scheiße und
verstehe
dumm.
ich. Wie gesagt, diese ganzen Flashbacks von Harley mit Joker sind schon irgendwie ganz nett,
Honey.
wegen Taktik und so. Und auch diese Nummer mit diesem Hirntypen.
Ja.
Sorry, ich bin nicht so in DC drin.
Ich glaube, da heißt einfach nur Thinker.
Was auch schon bitter ist, aber egal. Da ist Hirntyp fast der bessere Name. Das war schon auch cool, aber wir kriegen halt wirklich den Discord-Mod-Joker. Und das
Ja.
ist kein Kompliment so.
Du musst mir auch wahrscheinlich zustimmen, dass die komische Fantasy-Map ist einfach die Game of Thrones Intro-Map daran
Ja,
orientiert, weil es ja auf Max läuft mit HBO
ich
und
finde
so.
das richtig. Also ich finde die Idee nicht schlecht, dass man auch die Kampagne so auf dieser Map zeigt. Aber ja, ich habe auch schon gedacht, das ist ziemlich Game of Thronesy, sehr schamlos halt übernommen. Ist halt, ja gut, meine Güte, funktioniert halt. Damit hat sich aber keiner mit Ruhm bekleckert, so.
Ja, aber muss mir nicht viel mehr reden. Ist ein bisschen Action
Nee,
mit.
also das ist wirklich Kopf aus Action. Würde ich auch empfehlen, tatsächlich vielleicht einen Dub zu schauen.
Stimmt, es gibt ja englischen Dub dann, ne?
Ich glaube, wenn du Max hast, hast du auch alle Dubs.
Also im Deutschen
Also
ist
in
es ja auf
Deutschland gibt's ja
Anyverse.
kein, ja
Läuft's
genau,
auf
in Deutschland gibt's
Anyverse.
ja kein HBO Max. Naja, genau, also im Endeffekt Kopf aus Action kann man mal machen. Du hast dir noch VTuber Legend angeschaut,
Oh
wo
ja, eines
wir ein
meiner Highlights diese
weiteres
Season.
Cute Girls Content Creation haben und ein
Korrekt.
weiteres. Sorry, ups, hab vergessen, meinen Stream auszuschalten.
Richtig. Oh, du kannst dich
Jetzt
dran
weiß jeder,
erinnern.
dass jetzt weiß jeder, dass ich alkoholisch im Mess bin, so.
Ja, also der volle Titel ist der VTuber Legend How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream. Und das sagt's auch drüber aus. Es geht um unseren Hauptcharakter Kokorone Awayuki, kurz Yuki, die Dio Brando von Live On. Fand ich eine gute Referenz. Konnte ich diesmal auch verstehen. Ich wusste sogar genau die Szene, die gezeigt wurde. Ich so, ach, okay, warte, war das aus hier JoJo Part 1? Ach, kurz mal gegoogelt, tatsächlich. Ganz geil. Und sie ist bei einer VTuber-Agentur. Das heißt, sie ist VTuberin. Und das ist ja, glaube ich, für mich schon ein Interessengebiet. Etwas, das ich sehr liebe. Also, VTuber, ich weiß nicht, ob ich es damals schon bei den Kies und Ei-Ding gesagt habe. Als es alles aufkam, fand ich halt echt super. Hat mir richtig gefallen. Ich liebe das Konzept. Schau auch weiterhin. Unregelmäßig VTuber, hat man nicht so viel Zeit, aber Clips und so weiter gucke ich mir schon immer an und krieg auch recht viel immer mit. Gerade auch speziell um Hololive, Rest auch so ein bisschen, aber Hololive ist natürlich so. Was hier vielleicht auch referenziert wird mit Live On, gibt es so ein paar Sachen. Und da habe ich mich gefreut. Lustigerweise auch Hololive hatte mal vor 3 Jahren mit Marin und einem Live-2D-Model von Yuki eine Kollabo, plus auch Kroni hatte irgendwie mal vor, glaube ich, einem Jahr oder sowas mal Light Novel gelesen. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Und ich find's auch richtig gut. Also, es ist halt wirklich die Subkultur VTuber perfekt dargestellt. Ja, einfach perfekt dargestellt. Plus es gibt so viele Referenzen zu allem Möglichen. Richtig geil. Hier heißt, glaube ich, YouTube OurTube. Bei Mayonaka Punch hieß, glaube ich, YouTube. Aber ich find's halt so toll. Sie haben halt geschafft, auch nicht nur Referenzen zu schaffen, sondern sie haben halt richtig viel Lizenzen. Das heißt, Diobrando wurde zwar gepiept, aber zum Beispiel, wir sehen halt OBS, was auch, glaube ich, genannt wurde. Discord, da haben sie die Lizenz, glaube ich, nicht bekommen, aber sieht man schon, dass es Discord ist. Und
Es wundert mich, dass DC dann die Discord-Lizenz hat, um ihren Joker zu machen. Komisch.
dann einfach von der Produktion her, sie haben halt Live-2D-Modelle von ihren Charakteren. Das heißt, nicht so wie bei Kiss No Eye, wo es halt dann 3D war, aber sie haben so richtige 2D-Modelle, die sie auch so nutzen, wie es halt, wie 2D-Live-2D-Modelle genutzt werden im richtigen. Und, aber, hey, mir geht einfach das Herz auf, wenn die ganze Zeit Vokabular genannt wird, was ich halt kenne, wenn irgendwie Referenzen zu irgendwelchen Situationen sind und so weiter. Das gefällt mir alles so super. Ich liebe es einfach wirklich sehr. Also, ist, glaube ich, auch die Serie, wo ich bei den Folgen viel länger als die 25 Minuten dran sitze, weil ich mir halt alle Kommentare immer durchlese, weil die Chatkultur wird auch so gut eingefangen. Also da sind so ein paar Sachen, ich habe mir ein paar Dinge rausgeschrieben, die halt wirklich eins zu eins so aus dem Chat sein könnten. Und es gefällt mir richtig gut. Plus, die haben auch ein paar Spiele, Originalspiele, also Sausage Legend, Getting Over It, Ring Fit Adventure, haben sie jetzt nicht, aber gezeigt. Galactic Phone ist noch eins zu eins übernommen worden. Da haben sie Lizenz bekommen. Usersoft war als Sponsor mit drin. Das heißt, das macht das auch noch mal so. Das sind so Standarddinger, die auch zumindest japanische VTuber nutzen, was mir richtig gut gefallen hat. Dann halt Yuki als Charakter. Sie wurde halt entdeckt, dass sie halt dann, wenn sie trinkt, nachdem sie halt normalerweise offline ist, recht vulgär wird und irgendwie ein bisschen aufgedrehter. Das ist so ein bisschen vielleicht ein negativer Aspekt. Es wird sehr viel Gachiziro erwähnt. Die ganze Zeit wird über Gachiziro geredet. Okay, das, wenn es dann so 50 Mal gehört hattest, dann geht es dir vielleicht mal langsam nervig auf den Sack. Aber so finde ich es ganz sympathisch, als auch was jetzt so einfach mit ihren Genmates so passiert, finde ich halt super. Und halt Kultur, habe ich ja schon gesagt, es wird so gut dargestellt. Also die Reaktion, als ihre Senpai im Chat sind, dass Marshmallows beantwortet werden. Irgendwelche Begrüßungen mit Con am Anfang, Konmiko, Konmashiro. Ach, da geht mir einfach jedes Mal das Herz auf und ich find's einfach so wundervoll. Also, das ist wirklich, also ich hänge einfach die ganze Zeit dran an dieser Serie. Gefällt mir richtig gut. Und was ich halt ganz cool fand von den Visuals, ist halt, sie ist die ganze Zeit im Kostüm, wo man sich so dachte, okay, trägt sie, während sie VTube die ganze Zeit das Kostüm, aber nee, das sollte einfach nur so ein bisschen zeigen, okay, die VTuber haben ihr in Anführungsstrichen Charakter an, alle anderen haben so komische NPC-Sachen, das ist einfach nur zur Visualisierung, was mir so ganz gut gefällt. Plus es gab, glaube ich, in Episode 2 oder sowas, als sie die Marshmallows beantworten, dass sie so in einem Radioaufnahmeraum sind, aber die Fenster hinten dran haben Spiegelungen, wie sie beide halt als VTuber an ihren Schreibtischen sitzen. Das fand ich ganz cool auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Genau. Und mehr kann ich echt nicht mehr dazu sagen. Ich kann jetzt einfach so, was alles erwähnt wurde, sagen. Aber ich weiß nicht,
Okay.
guckst du es oder?
Nein.
Gar nicht. Okay.
Nee, diese ganze Content Creation Nummer, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, bei Naka, ja, Maya Naka Punch. Dieses ganze Content Creation Genre.
Okay.
Bin ich raus, finde ich zu, weiß nicht, finde ich ein bisschen cringe einfach.
Weil ich auch gerade von Zusammenhängen habe. Das gleiche Studio hat damals School Days gemacht. Das heißt, es wird sogar Makoto Shinee, also das Sterben soll, der Hauptcharakter von School Days, wird erwähnt. Was lustig ist, weil in einem Twins-Anime wurde auch als um Harem-Anime Makoto erwähnt, dass er sterben soll. Das ist auch zweimal passiert diese Season. Und es wurde Nice Boat als Meme in Anime. Das ist so geil, das ist einfach so, dass einfach Nice Boat wurde echt Footage gezeigt damals bei der Ausstrahlung von einem Anime und jetzt ist es in einem Anime animiert. Super. Aber nee, also da sind halt so Sachen, okay, der eine, also die eine Genmate ist halt so eine Mischung aus Subaru und Sora von Hololive. Dann irgendwie die eine ist so ein bisschen, glaube ich, an Okayo angerichtet. Es gibt halt also Sachen, okay, es wird halt einmal als Sakura Miko, hat aussehen mal vor, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr von Hololive, aussehen ein Eroge geöffnet, was man daran hört, dass im Hauptmenü wird halt von irgendeinem Stimmchen vorgelesen, wie das Spiel heißt. Und es wurde da referenziert. Sogar echte Hololive-Channel sind als Thumbnails zu sehen von Sora, Akio und Choco. Und das ist halt einfach echt super. Und dann kommen halt auch noch die Sachen, die halt einfach so, wo du im Chat warst, du denkst so, okay, der Chat ist richtig realistisch eingestuft worden. Zum Beispiel, als die Monetarisierung freigeschalten bekommen hat, schicken die ganzen Leute Superchats von 155 Yen, weil 155 Yen Gachi Zero kostet. Das ist halt so ein typischer Chat-Gag, der halt einfach natürlich. Oder halt so einfach so Sachen, dass irgendwie TT erwähnt wird in Kommentaren, das muss ich klippen. Wo ist nur Seso hin? Durch sie ist der Biorhythmus als Zuschauer hinüber. Oder einfach so einen roten Superchat mit Arigato Gozaimasu, als eine Person Ringfit Adventure spielt und dabei irgendwelche sexy Laute vor sich gibt. Das ist einfach so eins zu eins. Oder dass irgendwie die Chat-Kommentare, als sie kotzen muss. Weil natürlich, es gibt halt Situation, wo schon VTuber kotzen musste. Und das ist halt einfach so gut, weil es genauso wie halt jemand darüber reden würde. Ach Gott, ja. Also für mich, für, wenn es um VTuber-Kultur geht, perfekt. Nur sie ist ein bisschen schwieriger, als auch, sie ist halt voll die Alkoholikerin. Also sie trinkt halt jeden Tag Alkohol. Und ihre Mama, was ja dann sogar ihr Genmate ist, das heißt, die sie gezeichnet hat, ist sogar ihr Genmate, sagt ihr, sie soll 2 alkfreie Tage die Woche streamen. Und es sagt schon was drüber aus, wenn du sagen musst, du musst 2 alkfreie Tage die Woche haben.
Ja, das ist schwierig für manche.
Ja. Und so ist halt, weil sie vulgär ist, wenn sie betrunken ist, halt richtig übertrieben. Dass sie irgendwie so stöhnt, also, boah, ich hab abgespritzt. Oder hier, was sind eure Lieblingsszenen bei Yuri-Porn-Videos? Oder es gibt halt so einen Seso-Charakter, ihr Genmate, wo sie dann irgendwie, weil sie sexuelle Innuendos aussehend macht. Sie ist halt so der unschuldige Charakter. Und dann sagt sie so, okay, ey, da muss ich mir drauf einen runterholen. Oder fragt sie, ob sie Sex haben will. Das ist halt so ein bisschen voll drauf. Hätte man leicht zurückziehen können, finde ich. Ja, aber so gefällt mir alles, was mit VTuber-Kultur da zu tun hat, einfach so richtig gut. Also, absolutes Highlight, diese Season für mich.
Da hast du ja dann doch noch ordentlich was dazu sagen können. Lass uns mal zur nächsten Serie gehen. Lass uns mal zu Quality Assurance in Another World gehen. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe am Anfang ein bisschen was anderes mir drunter vorgestellt. Ich habe irgendwie Quality Assurance mit Arbeitssicherheit verwechselt. Und ich muss sagen,
das ist was für dich. Also das ist ja.
Den Anime würde ich wirklich tatsächlich gerne nochmal sehen, wo dann auch jemand rumgeht und sagt, ihr könnt das doch nicht einfach so machen, Grabenplätze müssen verdichtet sein.
Es geht ja aber schon ein bisschen in die Richtung.
Fände ich auch cool. Ja, es geht in die Richtung. Aber Quality Assurance ist natürlich QA-Testing gemeint, dass jemand in so ein Virtual-MMO geht und einfach mal nach Bugs sucht. Sword Art Online-mäßig sind wir dann auch in dem Virtual-MMO gefangen und wir haben halt diesen einen Bug-Tester, der nach Bugs und Exploits sucht und sich sehr an dieses Testprotokoll hält und sagt, oh, Debug-Stein benutze ich nicht. Und er hat einfach so ein NPC mitgenommen. So, ja. Die hätte sterben sollen, ist nicht gestorben, ups, das ist ein Bug. Dann komm halt mit, bis ich rausgefunden habe, warum du ein Bug bist.
Ja, das ist halt so ein mega realistisches VR-MMO, dass man jetzt auch nicht
Ja.
ganz so unterscheiden kann, die NPCs vielleicht von richtigen Leuten, dass die auch so ein bisschen mehr Persönlichkeit haben.
Ja, genau. Und dann trifft er auf andere QA-Tester, die voll drüber sind, die sich denken, hey, ist mir doch alles scheißegal, ich bin hier in der Welt, wo ich der Gott sein kann. Ich bin hier gefangen, aber ist mir egal. Ich bin jetzt hier Gott. Ja, die benutzen dann auch diese Debugsteine und verstoßen damit gegen die Regeln. Das gefällt ihm nicht so gut und der versucht, sie davon abzuhalten. Letztendlich kommt dann die KI vom Spiel ins Spiel und sagt, hey, diese ganzen QA-Tester, bring die mal um. Gut, ich hoffe, wenn du im Spiel stirbst, stirbst du nicht im echten Leben. Sonst ist das eine ganz schön harte Quest.
Also der eine Typ, der hat es ja noch härter als sterben. Der ist
Ja,
jetzt einfach
so,
in
der fällt ins
Ewigkeit
Void,
für
so.
immer. Ja. Also an Isekai, das ist echt so ein Titel. Ich habe halt, so dummes klingt, so 6 Slots die Woche, wo ich einfach parallel irgendwie ein bisschen Anime, die mir nicht so wichtig sind, gucken kann.
Und der kommt im Simuldub, deswegen mache ich es genauso.
Ach so, okay, es gibt einen Dub. Okay, ja, ergibt Sinn. Aber den habe ich da so ein bisschen. Ist auf jeden Fall einer solideren Isekai. Und bis jetzt so die Sachen, wie das Ganze mit den Bugs genutzt wurde, zum Beispiel, als man ja seine Kameraden sieht, weil die Debug-Steine genutzt haben und dass die jetzt, wie die komisch rumhängen, dieses komische Teeposendorf oder halt, dass der Typ jetzt besiegt wurde, indem er halt ins Nirgendwo außerhalb der Map immer fällt. Das gefällt mir schon
Es
ganz
sind
gut.
ja nicht
Aber
nur
ja.
die Bugs, es sind ja auch diese ganzen Exploits, wie er den Drachen am Anfang getötet hat.
Oh ja.
Zum Beispiel. Also das macht schon Spaß. Es ist schon einfach diese Videospiellogik aufs Maximum getrieben. Ich meine, in SAO war es ein Bug, dass er auf einmal zwei Schwerter benutzen konnte. So, ja, cool. Es gibt bestimmt andere Exploits, die lustiger sind. Und genau das zeigt uns dann eben Quality Assurance in
Ja.
Another World. Und deswegen würde ich auch sagen, gerade mit deutschem Tab, Second Screen-Serie, gönnt euch.
Ja, ich war zumindest noch in Episode 4 ein bisschen überrascht, dass sie halt dann trotzdem mal gezeigt haben, wie der NPC gehälftet wurde oder
Ja,
gehälftet
das
war.
fand ich auch. Das war so aus dem Nichts
Ja.
einfach Gore. So, okay,
Ich dachte halt,
das war
gut,
auch
die haben das schon extra
unerwartet.
so gemacht, damit man es nicht sieht, aber sich denken kann, okay, wahrscheinlich entweder.
Ja, und dann räumen sie diesen Balken
Und dann
weg.
ist sie bloß zur Hälfte da. Also, okay, gut.
Bisschen drüber vielleicht.
Ja.
Aber so haben sie bewiesen, Heiltränke bringen nichts mehr.
Ja. Aber gut, mehr kann man, glaube ich, nicht dazu sagen.
Dann sprechen wir über How to Become Ordinary. Was meinst du denn dazu?
Ja, also ich mache mir auch immer Gedanken darüber, weil ich bin halt so besonders. Ich will aber halt nicht besonders sein, Lukas. Das heißt, vielleicht eine gute Einleitung dafür. Ich habe nur im Vorfeld gehört, ist halt vom Hyoka-Autor. Man sieht natürlich dann auch ein bisschen, das Character-Design ist ähnlich, wo man sich denken kann, ah, okay, könnte es vielleicht was sein. Ich war positiv auf jeden Fall angetan. Auch eine der Serien dieses, oder die einzige Serie dieses Season, die 21 zu 9 ist. Das heißt, das ist
Ja.
auch immer ganz interessant, wenn es jemand wählt für eine TV-Ausstrahlung.
Also die Serie finde ich gut, dass dieses Letterboxen, also unten und oben schwarze Balken, finde ich meh.
Ich,
Also es
also so, ich denke
hätte.
mal, das wurde deswegen gewählt, weil insgesamt wird halt von der Regie sehr viele Wide Shots genommen. Also es gibt sehr viele, wo es dann von weitem ist, die Figuren sind weiter weg, man sieht halt viel und ich glaube, da hat derjenige sich gedacht, nehmen wir 21 zu 9, dass alles ein bisschen kleiner aussieht, kann ich mir so vorstellen. Ja,
Ja,
aber.
ist ja auch fair. Ich meine, anderen Serien würde ich das so als, ja, möchte gern irgendwie ankreiden, aber hier sieht man ja auch, dass tatsächlich viele Gedanken in viele der Szenen gesteckt werden und wie Sachen dargestellt werden. Also
Ja,
an der Stelle
also
auch
es
ziemlich
sieht
gute
auch gut aus,
Regie
die Serie,
tatsächlich.
muss man sagen. Also sowohl Regie, aber speziell auch Animation gibt es so ein paar Sachen. Zum Beispiel irgendwie die eine Handbewegung bei der Erklärung des Kakaos, als auch als der Kuchen genommen wurde. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Aber ich glaube dann so, das Highlight ist natürlich die Handlung, ist eine Mystery-Serie, aber es geht um Alltagsmysterien. Wenn man Hayoka gesehen hat, kann man sich vielleicht schon ein bisschen vorstellen, welche Richtung es geht. Und
Ja, so die
zwar,
kleinen Sachen.
ja.
Da verschwindet mal ein Buch, da, ja.
Also wir haben unsere zwei
Da
Hauptcharaktere,
wird mein
Yuki
Fahrrad
und
geklaut.
Yogoro. Und Anscheinend kennen sie sich jetzt zusammen aus der Mittelschule, kommen in die Oberstufe und sie wollen normal werden, weil irgendwas ist bei denen nicht so ganz anscheinend normal. Was wir dann auch langsam, glaube ich, so mitbekommen, dass Yogoro. Ich finde es so geil, dieser Satz einfach. Ich habe schon im Kindergarten vor allen anderen Dinge durchschaut. Ja, gib doch an, Alter. Er kann halt sich gut in Leute reinversetzen und dann meistens, also in der ersten Episode geht es halt darum, dass irgendwie von einem Mädchen die nicht Handtasche, sondern
Geldbeutel.
danke, der Geldbeutel weg war und dass der gesucht wurde und woran das lag. Und dann ist so ein bisschen Visualisierung, dass er sich reinversetzt, er als Person Täter. Und dann wird das am Schluss aufgeklärt. Und dann gibt es zum Beispiel in Episode 2, wie man es schafft, mit irgendwie ohne den Löffel nass zu machen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Den
Ja, ich auch
Kakao auf
nicht.
drei Tassen zu schaffen.
Ja.
Wo die Lösung ich auch dachte, okay, was bist du denn für ein Psycho? Wer macht denn sowas? Also, hallo? Milch im Karton erhitzen und sofort auch wieder in den Kühlschrank stellen? Alter.
Also ich muss sagen, mir gefällt die Serie. Ich mag so Mystery-Sachen ganz gerne. Ich finde, die ist gut inszeniert, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur 10 Episoden werden.
Ja,
Ja.
man merkt leider auch schon, es wurde auch eine Woche verschoben, aber nicht wegen Olympia.
Ja.
Und es würde mich auch ärgern, wenn, also die Serie sieht halt echt gut aus und da will ich nicht, dass da irgendwie eine Produktion im Hintergrund komplett zusammenfällt. Das wäre nicht so geil. Ja. Für mich noch eine meiner Highlight-Szenen, als Yuki sagt, er hat meinen limitierten Erdbeer-Tortoise zerstört, mein Fahrrad weggeworfen. Er muss dafür büßen, in dieser roten Farbe, blutroten Sonne auf der Brücke. Geile
Genau,
Szene.
da wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Also A, sehr gute Inszenierung wieder. B, ich glaube, wir werden in den nächsten paar Folgen da auch nochmal einen größeren Arc irgendwie bekommen. Und da freue ich mich richtig drauf. Diese ganzen kleinen Alltagsmysterien, dieses Monster of the Week mehr oder weniger, ist ja ganz cool. Aber wir sind hier für die großen Verbrechen. Die Erdbeertorte.
Ich werde ihn zerstören. Also, das fand ich super. Mega gut.
Ich meine, das war auch komplett unprovoziert. Was sollte das?
Aber ernsthaft. Und jetzt gibt's halt Violence.
Genau. Apropos Violence, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung. Sprechen wir über das, worüber das Internet ja schon seit Wochen spricht. Chika Noko 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 Koshtantan. Es war 3 Noko. Ja.
Ich habe also gerade meine Hüfte geschwungen, während du es gesagt hast.
Ja, und die Hände so zum Geweih, ne? Genau, my dear friend Nokotan. Der Wortwitz von der Übersetzung ist okayisch, der im Japanischen ist wohl aber auch eher nur so okayisch.
So wie die ganze Serie
Deswegen.
bis jetzt.
Ah, ich fand die Serie hat schon ein paar Lacher gehabt und man sieht auch
Ja.
wirklich, das Studio wird für manche Szenen doch ein bisschen die Muskeln geflext hat, aber insgesamt gebe ich dir tatsächlich sogar recht. Es ist halt einfach, es ist eine Highschool-Comedy. Es gibt ein paar Dinge, die nicht funktionieren. Für mich funktionieren die meisten, wenn für dich weniger funktionieren, kann ich verstehen, dass du sagst, ah, ist eher nur so okay.
Ich hätte mehr Absurdität gebraucht. Also ich bin wirklich reingekommen, war ein bisschen enttäuscht. Lustigerweise, der virale Clip, was ja dann einfach das Shiganoko-Noko-Ding war, der Loop, da war ich zwar ein bisschen gehypt, weil okay, Studio Wit ist halt ein gutes Animationsstudio. Wir wissen, wenn es irgendwie um Gag-Manga geht, da kann man halt richtig hart reinhauen. Das wird ja richtig
Ja.
geil. Dann habe ich aber also das Opening gesehen und ich so, oh. Okay, ich finde schon das Opening dafür, auch wenn viele die Dark Souls-Referenz mit You Are Dear ganz
Judith.
gut fanden, der Rest war halt echt
Ja.
so, okay. Und ich bin dann mit den Erwartungen wie das Opening reingegangen und genauso wurde es dann auch für mich. Es gibt so ein paar ganz gute Gags einfach, die sind ganz gut. Also ich finde auch einfach super mit den 3D-CGI-Rehen-Hirschen, finde ich toll. Girl meets Reh, Mädchen trifft Hirsch, ist super, dass sie halt Gangsterfrau ist, so ein bisschen. Diese Yankee
Ja.
finde ich halt toll. Aber selbst in der ersten Episode, dieser Jungfrauen-Gag, so, oh, nee,
Ja,
das
das ist
läuft, ist grad
komisch.
gar nicht.
Aber ich muss sagen, gerade du sagst ja, die Absurdität ist das, was es ausmacht. Gerade die Sachen sind halt auch ziemlich lustig. direkt wo sie sich treffen und Nokotan mit ihrem Geweih in der Stromleitung hängt. Das ist halt lustig. Wo sie dann
Ja.
auch sagt, hey, du kannst dich doch nicht hier einfach hängen lassen.
Aber da ist halt so viel Normales. Dann gibt's halt noch mal kurz den geilen Gag mit dem Slow-Mo, wo sie
Ja, wo
reinkommt.
sie
Und dann ist wieder
reinläuft,
so
wo.
viel Langweiliges dabei.
Ja.
Und das ist halt wirklich so. Zum Beispiel dann auch, ich finde zwei Sachen cool. Okay, hier Meta-Gag, freut euch auf Folge 10. Die Kamerastellung, als sie den hier Stocky-Style nimmt oder sowas. Oder halt natürlich auch das absolute Highlight mit
Generell
der
diese.
Bully-Maguire-Sequenz. Ist halt geil. Aber der Rest dann vor und
Diese ganze
danach ist halt,
Szene.
huh,
Ich
echt
fand
nicht so.
diesen ganzen Sketch mit. Komm schon, Nokotan, ich weiß, dass du es bist. Das ist eigentlich das, wo es am besten auf den Punkt bringt. Weil es gibt so ein paar Gags, die sind richtig lustig. So dieses, ich stelle Wasserflaschen um sie rum auf und sie hat Angst vor Wasserflaschen. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon lustig.
Ja, aber
Dann
irgendwie.
dieses, ah, sie läuft rein, während sie den Hirsch rausschieben will. Ah, ja, ist jetzt schon eher so.
Ich glaube wirklich alles,
Als es
also.
dann später nochmal aufgegriffen wird, war dann schon wieder lustiger. Ich muss insgesamt sagen, ich mag den Comedy-Anime. Für mich landen mehr Witze als die, die flach fallen. Wenn es für dich andersrum ist, verstehe ich, dass du den nicht so magst.
Ich bin ehrlich, für mich kann man einfach Nokutan komplett rausstreichen. Also die Witze funktionieren halt nur durch. Wie heißt der eigentlich nochmal? Wie heißt der nochmal? Na, no, na, na,
Aha.
na, na, Shield,
Kushitan.
na, Toshten. Ja, da, okay. Sie ist gut. Ich finde zum
Komm,
Beispiel
es
jetzt auch
steht
die
im
neuen Charaktere
Titel.
vom Schülerrat, finde ich,
Ja.
sogar funktioniert jetzt besser, interessanter. Aber alles, was so mit Nokutan zu tun hat, ist halt echt, boah, nee, ist halt auch richtig
Ah, ich weiß
unlustig.
nicht. Nokotan ist so ein bisschen der Agent des Chaos, den
Ja,
man dann
also
so ein
für mich
bisschen
ist halt
braucht.
bezeichnend, als diese komische Grünhaarige reinkommt und Hirsch werden will und dann irgendwie Nokutan so, sie bewirft sie halt voll mit diesen Crackern, macht das und das und dann versucht halt Koshtan sie irgendwie zu überzeugen, finde ich halt alles so richtig unlustig. Also es ist einfach so, okay, eigentlich würde ich liebsten jetzt in zweifacher Geschwindigkeit gucken.
Einfach komplett Nokotan skippen.
Ja.
Also ich weiß, wer morgen von einem Hirsch besucht wird,
Also ich werde es ja
und ich
trotzdem
werde es nicht
weitergucken, weil es gibt halt dann
sein.
pointiert, glaube ich auch, wenn halt die dahinter, also die Produktion, nicht unbedingt das Original, noch irgendwas mit reinbringen kann mit hier, guck mal, wir machen Laptop auf und jetzt noch mal die Kameraeinstellung, als sie Doggy-Style nimmt oder tanzt aus Folge 3. Das funktioniert immer besser, aber die haben, glaube ich, auch nicht so viel Freiheit oder nehmen sich auch nicht so viel Freiheit, dass sie noch einfach viel dazu machen, dazu dichten.
Ja,
Und ja.
ich kann auf jeden Fall sagen, wenn es auf dem Niveau bleibt, ist das ein ganz guter Gag-Anime. Wenn das Niveau noch steigt, dann freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich finde, du bist fast ein bisschen zu negativ, aber gut, bei so Gag-Anime ist halt auch immer so, entweder die Witze landen oder sie landen nicht. Wenn sie nicht landen, dann ist keine gute Show. Wenn sie mehr landen, dann. Ja,
Ja, also
muss
ich.
jeder selbst wissen. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, reinzuschauen.
Okay. Ich hatte halt das so ein bisschen in die Richtung, dass es gehen könnte, vielleicht wie Klassiker wie Nichijou oder Asobi Asobase. Und da ist es halt nicht geworden.
Ja, für mich ist zum Beispiel bei Asobi Asobase sind die Gags nicht so ganz gelandet. Nichijou ist aber verdammt lustig.
Ja. Gut. Aber dann sind wir jetzt, glaube ich, mit allem durch.
Ja, war eine große Season Review. Ich muss sagen,
Also ich hab
du
Bock,
hast ein paar
also
Sachen
jedenfalls
dabei
ich.
gehabt, die du wahrscheinlich gerne droppen würdest und du hast ein paar Sachen von mir gefunden, die du ganz gerne anfangen würdest. Und damit habe ich ja schon alles richtig gemacht.
Ja, viel abbauen werde ich nicht.
Außerdem haben wir dich als Betrüger überführt und
Und du hast
das
auch das
bedeutet mir
Wichtigste
schon
gelernt,
einiges.
Lukas. Es gibt zwei Arten von Mädchen.
Richtig. Diebische Katzen und Kindheitsfreundinnen.
Richtig.
Ich habe gerade kurz überlegt, Kindheitskatzen und diebische Freundinnen? Nee, warte, irgendwas stimmt da nicht.
Ich würde zwar Sandkastenfreundin präferieren, aber auch nur deshalb, weil ich kurz damals überlegt habe, okay, was ist die genaue Definition von Kindheitsfreundin und Sandkastenfreundin?
Das besprechen wir dann in einer anderen Folge,
Genau.
weil ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen.
Oh ja.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, Lukeol, auf MyAnimeList und Twitter. Bei der Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft könnte was lizenziert worden sein, ist leider voraufgenommen, aber im Moment steht drauf: Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria the Animation, Gridman Universe, Monogatari aus Abake Kiso und Monster Season. Natsumba Friends, Kaiju Ultimate Survivor, One Outs, Kara no Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsuke Yori, Shoujo Kagegi Revisited Movie, Today's Menu for the Ima Family und Girls Band Crime.